Gute, ihr Bub und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch hier.
Eine Cowboy-Schorle
in Siggis Bar.
Tobi.
Ja?
Wir laufen wieder.
Endlich.
Mhm. Wie geht's dir?
Ich habe Sonnen-Vibes. Sommer-Vibes.
Hast du?
Ja.
Okay.
Das liegt wahrscheinlich an unserem Gast hier.
Ja, aber damit hast du mir tatsächlich meine Überleitung zerstört. Ich hatte gehofft, dass du sagst, ich bin müde wie immer. Und dann habe ich die Hoffnung gehabt, dass du erzählst, dass es draußen kalt ist. Und hätte ich gesagt, ja, aber unser Gast hat die Sonne mitgebracht. Aber ist okay. Danke.
Jetzt hast du doch eine Überleitung hingekriegt.
Ja. Du musst ein bisschen hier höher bei dir. Nur so ein Stückchen. Ja. Nee, so oben kannst du, guck mal, du kannst so drehen. Jetzt können die Leute das auch mal sehen, dass du es nie hinkriegst. Guck mal, du kannst einfach so, ja. Super, Tobi. Oh, so ist auch, so ist toll.
So.
Ja, ja, dann würde ich sagen, stell dich ihn vor. Und zwar ist hier der Lenny.
Gute.
Gute. Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Du hast Sonne mitgebracht, haben wir gehört.
Das habe ich hoffentlich, ja. Wird ja wieder Zeit, dass man mal wieder wegkommt hier aus dem trüben Deutschland. Ja.
Ich glaube, du hast zumindest sonnige Themen mitgebracht.
Ganz das, genau, das habe ich ja.
Das mit Sicherheit, ja. Wie viele ja wissen, habe ich immer die ehrenvolle Aufgabe, die Menschen, die uns in Siggis Bar besuchen, vorzustellen. Also ich sag mal so, die Überschrift bei dir ist auf jeden Fall Surfen.
Ganz genau.
Das können wir mal so stehen lassen. aber Themen, über die wir heute auf jeden Fall sprechen wollen und sprechen werden, sind, du hast einen Film gemacht, den wir durften auch schon in den Genuss kommen, den zu schauen. Hast damit auch einen Preis gewonnen, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen.
Mhm.
Was für einen Preis, warum, was du, wie du zu dem Film kamst. Dann haben wir auch auf dem Tisch wunderbar liegen, kann man auch mal in die Kamera zeigen.
Das jetzt, geil, das haben wir noch nie gehabt.
Ja, komm, jetzt können wir das in die Kamera zeigen.
Boah,
du darfst auch nah gehen, du musst aufstehen, Tobi, genau. Jawohl, sehr gut.
Ja, das ist super, das ist dunkel, das sieht man gar nicht. Das
kann ich. Wir werden das aber nochmal einblenden.
Wir verlinken das. Wir machen ein Foto auf jeden Fall.
Genau, du hast ein Buch geschrieben. Dann kann man hier erkennen, da liegt ein Hip-Bag auf dem Tisch. Das, lass mich raten, das ist von deiner
Klamottenmarke.
Genau. Ja. Genau. Und du hast aber, und das finde ich auch ein sehr interessantes Projekt, eins ist schon abgeschlossen, da sprechen wir auch auf jeden Fall nochmal drüber. Das ist auch Inhalt des Films, deswegen sprechen wir gleich drüber, wenn wir im Film quatschen. Aber du machst auch, ihr sammelt Müll an Stränden.
Genau, ja.
Aber das hat auch ein bisschen mit dem, kam auch im Film vor.
Genau.
Also hat auch mit der Brand zu tun.
Genau, aber ich sage mal, wenn man einen Teil bei Surf Sexy kauft, recyceln wir in Sri Lanka in Zusammenarbeit mit Wasteless Arrogant Bay. Das ist mein Partner sozusagen da unten, mit dem recyceln wir einfach 1 Kilo Ocean Plastic für jedes verkaufte Teil. Also jedes Teil, was du bei uns im Shop kaufst, dafür wird 1 Kilo Ocean Plastic recycelt. Das haben wir dort in Arrogant Bay, in den Stränden in der Gegend, dort sammeln wir das auf. Und das Ganze wird dann entweder wieder zu T-Shirts verarbeitet. Ich habe sogar selber in meiner Kollektion so ein paar Sachen, wo zum Beispiel vom Rucksack zum Beispiel die Verstelleinheiten aus den Flaschendeckeln sozusagen gegossen werden. Ja.
Ah, okay, krass.
Hab auch Wachskämme zum Beispiel gemacht. Das sind so diese Kämme, die man benutzt, um jetzt das Wachs auf dem Surfbrett aufzurauen oder abzuziehen, wenn man Neues drauf machen möchte. Die haben wir zum Beispiel auch daraus produziert, aus diesen Flaschendeckeln, ja.
Ja. Ich find's verrückt, wenn man sich das anschaut, was man am Ende doch noch alles draus machen kann.
Absolut, ja.
Und eigentlich auch machen müsste.
Upcycling, also, ja, ist das schöne Wort dafür. Ja.
Ja, definitiv. Das ist immer wieder interessant, das zu sehen. Und man stellt dann auch immer wieder fest, dass es schade ist, dass es nicht noch mehr passiert.
Mhm, absolut, ja.
Aber ihr habt, können wir ja gleich mal kurz einsteigen, weil du schon angesprochen hast, ist es aber nicht nur an dem Strand, dass ihr da sammelt, oder in der Gegend, wo ihr Müll sammelt?
Größtenteils schon. Ich sage mal so, damals, als die ganze Idee entstanden ist, ich bin schon, bevor der Brand überhaupt da war, bin ich schon immer losgezogen, habe irgendwie nach jedem Surf ein paar Plastikteile auf mein Brett geschmissen, die so am Strand rumlagen, die da einfach nichts verloren hatten. Und habe auch mal einen kleinen Instagram-Kanal gegründet, der hieß Trash Surfboard, hieß der. und habe einfach probiert, andere Surfer dazu zu animieren, praktisch Surfbrett zu nutzen nach dem Surf, um einfach ein paar Sachen draufzulegen, die in die nächste Mülltonne zu schmeißen. Ja, ich denke mal, wenn das viele machen würden, dann hätten wir da wirklich sehr, sehr viel von. Und das wollte ich auch wieder so ein bisschen mit einfließen lassen, sozusagen in die ganze Idee von meinem Brand. Deswegen ist es auch nicht nur Surf Sexy, sondern Surf Sexy Motion for the Ocean. Das war so eine der Ideen sozusagen. Wir wollten auf jeden Fall dem Plastik den Kampf ansagen. Genau.
Definitiv gutes Vorhaben. Mhm. Ich starte mit dem Film. Was sagst du?
Wir reden jetzt also über die wichtige Sache, aber ich würde gerne beim Surfen anfangen, weil das der Weg da ist, eigentlich dahin ist. Ne? Also da kommen wir auch zum Film. Das könnten wir Meister der Überleitung ja dafür nutzen, dann vom Surfboard zum Müll zu kommen. Weil wir haben im Vorfeld kurz geredet, weil ich finde den Film ziemlich geil.
Ja. Dann fangen Sie doch an und lass die Übergänge meine Sorge sein.
Wie bist du zum Surfen gekommen? Direkt.
Ja, eigentlich nicht schlecht. Ich denke mal, es hat so ein bisschen längere Geschichte. Ich habe mich schon als kleiner Junge sehr, sehr zum Ozean hingezogen gefühlt. Komme ich später vielleicht auch nochmal, wenn wir über das Buch sprechen. Das hat da auch nochmal so ein bisschen mit reingespielt. Und bin irgendwie mal auf Teneriffa gewesen, habe da so ein bisschen Bodyboarding gemacht, habe mich damals aber nie getraut, meinen Papa zu fragen, ob er mir ein richtiges Surfboard kauft. Und habe dann immer, wie gesagt, die großen Jungs mit ihren richtigen Surfbrettern und sagt mir, geil, das will ich auch irgendwann mal machen. Dann hat es aber tatsächlich sehr, sehr lange gedauert. Und zwar bin ich, glaube ich, wann war das? 2012, mit meinem Sohn, der war damals auch noch ganz klein, mit dem war ich auf Costa Rica. Und habe dort zum ersten Mal so die Berührung gehabt. Ja. Habe sogar irgendwie meine zweite Welle direkt gestanden, bis zum Strand vor. Und war noch nicht so gecatcht, aber ich wusste, das wird mich verfolgen. Ja. Hatte auch damals leider nicht so die Zeit, da ich mit meinem kleinen Sohn immer unterwegs war, das jetzt wirklich intensiver zu verfolgen. Und bin dann 2 Jahre später, 2014 war das, durch Indonesien gereist. Irgendwie oben angefangen, erstmal nach Malaysia geflogen, Kuala Lumpur, bin dann über Sumatra, Java, Bali bis runter nach Lombok. Und als ich dann irgendwann in Bali angekommen bin, habe ich gedacht, komm, ich probiere es einfach mal wieder mit dem Surfen. Und bin dann auch erstmal komplett verarscht worden, hat mir ein anderer Surfer so eine Gun verkauft. Das ist ein Surfbrett praktisch für große, steile, heftige Wellen, sagen wir es mal so. Und was halt genau das Falsche für einen Anfänger ist. Ja, dann hat es mich auch erstmal komplett aufs Riff gewaschen, muss dann erstmal eine Pause machen, bin dann rüber nach Lombok und dort habe ich dann irgendwie richtig mit dem Surfen angefangen. Und ich muss sagen, es hat mich so erwischt, so jede Kleinigkeit daran, wenn du irgendwie unter der Welle durchtauchst, ich musste mal die Augen aufreißen, weil es einfach alles so schön für mich war, wenn du es irgendwie im letzten Moment noch geschafft hast, über das Set, was da gerade anrollt, irgendwie noch drüber zu paddeln. Mein kleiner Trainer, der damals da unterwegs war, der Dihi hieß er, immer gesagt, paddle, Rolly, paddle. Das ist, glaube ich, alles, was ich von ihm gelernt habe. Und ja, diese ganzen Kleinigkeiten, wenn du über die Welle schießt, die spritzt immer so die Gicht ins Gesicht. Du paddelst irgendwie 3 Stunden rum, kriegst nicht eine Welle und dann kriegst du diese eine Welle und du fühlst dich einfach wie der König danach. Ja? Und das hat mich so gepackt damals, dass ich wieder zurück nach Deutschland bin. Ich glaube, ich habe jede Nacht vom Surfen geträumt. Hab mir dann erstmal für Frankfurt so ein Longboard gekauft. Hab dann mein erstes Surfcamp gebucht in Frankreich damals. Auch lustige Geschichte, da ist der Flug kurz vorher gecancelt worden. Hab dann mich an einen Tramper erinnert, den ich mal an der Messe gesehen hatte und wollte das immer mal machen und bin dann irgendwie nach Paris mit so einer Mitfahrzentrale und dann praktisch von Paris nach Mollet einfach Finger raus und runter getrampt, 24 Stunden lang. Hab in 15 verschiedenen Autos gesessen und so bin ich praktisch in meinem ersten Surfcamp gelandet, hab das erste richtige Wissen mitgenommen sozusagen, was dann so diesen weiteren Weg geebnet hat, sagen wir es mal so, ja.
Wow, okay. Also allein die Tramp-Nummer könnten wir wahrscheinlich eine Podcast-Folge machen, nur darüber.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber ich muss kurz einhaken. Natürlich. Ist das, also ganz ehrlich, für mich immer so Probleme hat, mit Menschen zu reden eigentlich, glaubt man vielleicht.
Außer im Podcast, ja.
Geht, ja. Normalerweise auch keine Kamera dabei. Genau. Nein, aber wie kostet das Überwindung?
Ich absolut.
Weil das ist ja schon, das könnte ich mir vorstellen, so absolut Wohlfühlzone verlassen.
Absolut. Ich glaube, ich habe auch erst mal 3 Stunden in Paris gestanden, bis mich schon ein LKW-Fahrer mitgenommen hatte, der mich dann irgendwie 20 Minuten später an der Raststätte rausgelassen hat. Dort habe ich dann genau 1 Minute gestanden und es ging weiter. ja, es war dann schon eine Überwindung. Man hat auch irgendwann so seine Techniken herausgefunden, wie man dann doch am besten mitgenommen wird. Ja.
Bein zeigen oder was?
Ja, zum Beispiel. Ja. Ich habe zum Beispiel dann morgens, als ich dann schon in der Nähe war, musste ich dann nochmal zurückfahren, weil ich in so einem LKW eingeschlafen bin und musste wieder zurücktrempen. Und,
mit Umweg sogar, okay.
Genau, ja. Und da habe ich dann irgendwie so einen kleinen Tatz noch am Straßenrand aufgeführt. Da hat mich eine Dame dann mitgenommen, die dann sagt, ich habe dich nur mitgenommen, weil du so nett getanzt hast. Ja.
Stark.
Und so funktioniert es. Man findet halt seine Techniken raus. Es ist nicht nur das Tanzen gewesen. Ich hatte auch noch ein buntes Outfit an, dass ich auf jeden Fall freundlich und nicht gefährlich aussah. Das hat viel geholfen. Ah, ja.
Allein mit meinem Blick wird mich keiner mitnehmen.
Ach was.
Nee, aber weil dieses ist schon
super.
Schon dieses Trampen fand ich auch immer faszinierend. Also früher war das ja immer noch mal eine andere Nummer, aber da war das viel präsenter, finde ich. So Filmen und so. Und selbst hier ist in Deutschland überhaupt erlaubt?
Ich habe letztens mal wieder jemanden gesehen, tatsächlich an der Raststätte. An der Raststätte auch mit dem Schild, so dieses Richtung Köln oder sowas halt dann irgendwie. Aber man hat das früher öfters gesehen, stimmt. Mhm. Also gerade an Raststätten so, da hast du immer mal Leute im Schild gesehen. So.
Das war ja auch meine Inspiration sozusagen, an der Messe. Ich glaube sogar im Schild Richtung Köln war das sogar.
Ja,
stark. Da habe ich mir gedacht, das will ich auch irgendwann mal machen. Und das habe ich dann genau da umgesetzt. Ja,
aber Paris erst wohl.
Genau, erstmal Mitfahrzentrale Paris. Ja.
Erstmal den sicheren Weg.
Genau, ja. Dass ich wenigstens mal ein Stück des Weges schaffe, ja.
Die Zeit ist ja auch irgendwann begrenzt. Irgendwann fängt das Camp ja auch an.
Genau, ja. Und es waren ja, wie gesagt, es waren von Paris nach Molière runter. Das waren, ich glaube, 600, 700, 800 Kilometer. Und ich habe tatsächlich 24 Stunden dafür gebraucht, ja. Das war
Molière
schon,
ist so ein bisschen Biarritz.
Genau, das ist ein Stückchen über Biarritz, genau.
Nee, ne? Ja, genau, okay. Also ich bin mal, also ich war schon ein paar Mal auch in Frankreich. Mhm. Also Ecke Biarritz auch. Mhm. Und wir sind mal nach einer, also was eigentlich völlig geisteskrank war, aber ging nicht anders. Wir waren auf einer Hochzeitsfeier, haben dann am nächsten Morgen noch das Frühstück da mitgenommen, weil wir da übernachtet haben, sind von dort dann mit dem Auto, das war also von Heidelberg, ist jetzt auch nicht viel näher als von Frankfurt, nach Biarritz gefahren.
Wow. Ja.
Und wir haben es geschafft bis, ich glaube, wir hatten wirklich nur noch so 120 Kilometer, aber wir waren so im Arsch, dass wir einfach gesagt haben, okay, es geht jetzt nicht anders, und dann haben wir noch mal so ein paar Stunden, und ich hatte damals einen Suzuki Swift, sorry, das ist wirklich ein kleines Auto. Aber man konnte, wenn du Fahrer- und Beifahrersitz ganz nach vorne machst und den hinteren, dann konnte man sich so ein bisschen eine Liegefläche basteln. Und da haben wir dann nochmal so, keine Ahnung, 3-4 Stunden gepennt, einfach um kurz nochmal so ein bisschen Power zu haben, dann den Rest. Und wenn ich mir vor, das war schon eine Odyssee, aber wenn ich mir das, trampen, wow.
Das ist halt, okay. Ja. Wie gesagt, die Strecke bin ich aber auch oft gefahren. Ich habe dann auch irgendwann so einen Campervan gebaut und ja, bin das auch oft gefahren. Und kleiner Tipp, Red Bull hilft tatsächlich, gerade wenn es ums Fahren geht.
Krass,
ich bin die Strecke schon in einem Zug gefahren, ja.
Ja?
Das sind da schon muss 18 Stunden, ich schon, also.
Sowas, ja.
Ja. Ich habe da andere Erfahrungen mit Red Bull. Mein ganzer Körper
soll
war
soll keine
wach.
Empfehlung sein.
Nein, nein. Ich glaube nur, dass jeder anders drauf reagiert. Weil meine Augenlider wurden immer noch schwer, aber mein ganzer Körper war da. Aber meine ja, das ja. war... Nee, aber das... Dieses Trampen, krass. Also was redet man mit denen?
Boah, das waren halt...
Vor allem in Frankreich, ganz ehrlich. Die sind ja nicht dafür bekannt, dass sie viele andere Sprachen sprechen.
Aber war das dann einfach so, auch so romantisch vor, dass du auch mal dann so hinten auf so einem Transporter, so auf der Ladefläche gesessen?
So ganz romantisch war es nicht, aber ich habe tatsächlich in einem LKW oder in zwei LKWs sogar gesessen. Und da habe ich dann auch ein Schläfchen gemacht. Ja, wieder, bin ja dann ein Stückchen zu weit gefahren. Ja, was redet man mit den Leuten? Es sind halt auch komplett unterschiedliche Leute gewesen. Ja. Ich habe in einem Auto gesessen, das hätte ich auch nicht vergessen. Ich bin da nach Raststätte angekommen und ich habe die Jungs angeguckt. Ich dachte mir, oh, ich weiß nicht, ob ich mit denen mitfahren soll. Eine sagen, ja, Glatze gehabt, der andere kompletten Bart. Ich glaube, der eine war aus Indien, der andere aus Madagaskar. Und dann sitze ich so in dem Auto und mit einmal fängt er an, Musik zu spielen. Und ich denke mir, boah, ich glaube, das ist die geilste Musik, die ich jemals gehört habe. Und einmal gucke ich, was macht der da vorne, ja? Und hat er irgendwie einen Joint nach dem anderen gebaut, mit so einem selbstgemachten Hasch. Das Auto war völlig zugeraucht, ja. Und ich bin dann dort auch wieder eingeschlafen, natürlich. Und wie gesagt, das war die eine Erfahrung. Dann, dann hat mich ein Familienvater ein Stück mitgenommen und hat mir dann so angeboten, ob ich bei ihm schlafen will, halt, ja. Weil, ich noch so einen weiten Weg vor mir habe. Der hat mich dann irgendwann bei Bordeaux dort rausgelassen. Also es waren wirklich die unterschiedlichsten Leute, die mich da mitgenommen haben. Der eine hatte gerade einen Campervan gekauft und war in Richtung Cannes unterwegs. Der hat dann auf einmal gemerkt, hey, du musst ja in die ganz andere Richtung. Dann bin ich mitten auf der Autobahn ausgestiegen.
Weil er falsch gefahren ist.
Er musste dann weiter nach Cannes und ich musste nach Bordeaux weiter.
Ja.
Und dann bin ich mitten auf der Autobahn ausgestiegen, wieder zurück zu so einer Mautstelle gelaufen und habe dann dort weiter getrampt. Ja. Und wäre dann sogar fast noch einen Porsche mitgefahren, aber der musste dann auch nach Cannes, das hat nicht funktioniert. Also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Die möchte ich auch auf keinen Fall missen. Aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde.
Ehrlich gesagt. Man wird auch älter. Absolut, aber es ist geil, dass du gemacht hast, weil ich glaube, das ist so, kommt es dir, ist das ein Teil deines Charakters, würdest du dich so beschreiben? Sagst du so, du bist so offen für das Ganze und einfach drauf los und gucken? Ich meine, die Reise, die du gerade beschrieben hast, ist ja auch nicht ohne vorher. Und dann jetzt das mit dem Trampen. Ich meine, wir nähern uns ja auch langsam dem Surfen an, aber ich finde, dass das so charakterlich, dass man dich da ein bisschen besser kennenlernt, dass man sagt, okay, das ist schon auch so immer schon dein Ding gewesen. Warst du schon immer offen so für solche Abenteuer. Dinge?
Abenteuer. Ich sag mal so, das ist immer mehr gewachsen über die Zeit. Ja. Mhm. Ich denke mal so, das Umfeld prägt dann ja irgendwie immer so ein bisschen. Mhm. Und das Reisefieber hatte mich auch mit 28 irgendwann gepackt. Da bin ich mit meinen Jungs damals vom Kampfsport, sind wir auf den Philippinen gewesen, sind auf Boracay gewesen, gar nichts jetzt irgendwie großartig rumgereist. Ja. Wir sind eigentlich nach Manila, dann rüber nach Boracay geflogen und waren einfach dort 2 Wochen auf dieser wunderschönen Insel. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, ich bin tief traurig geworden, weil ich wusste, ich muss bald wieder zurück. Ich habe mir dann damals auf so einem Markt gesessen, habe gefrühstückt und habe mir so dieses Treiben angeguckt, die Kinder, die da gespielt haben, die Leute, die irgendwie ihrer Arbeit nachgegangen sind, habe einfach gesehen, irgendwie die so viel glücklicher gewirkt, als wir hier in dieser westlichen Gesellschaft sozusagen. Weil die hatten was zu tun. Ich wusste, die haben nicht viel. Wir haben auch sehr viel mit den Einheimischen damals zu tun gehabt. Die haben teilweise in Wellblechhütten gelebt, so 10 oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die da alle geschlafen haben. Ja. Aber was ich gesehen habe, die hatten alle ein Lächeln auf dem Gesicht. Mhm. Und ich bin in dem Moment so tief traurig geworden, dass ich wieder zurück in 2 Tagen nach Deutschland muss. Und ich weiß das noch genau, wie als wenn es gestern gewesen wäre. Ich bin irgendwie in Frankfurt gelandet, hatte damals noch so eine Reisetasche, aber das war eigentlich eine Sporttasche, wo ich mein Kampfsportzeug eigentlich drin hatte. Und bin dann vom Flughafen in die S-Bahn gestiegen und sehe einfach die morgens um 8 Uhr wohlgemerkt, ich sehe die ganzen langen Gesichter, oh, ist das scheiße, ich muss auf die Arbeit und ach, alles fuckt ab. Genau diesen Vibe habe ich dann, als ich gerade von dort kam, aufgefangen und habe in dem Moment beschlossen, ich will die Welt bereisen. Ich will einfach mehr sehen als das, was wir hier haben. Ich möchte einfach meinen Horizont erweitern und einfach mehr kennenlernen von der Welt. Die Entscheidung habe ich damals getroffen. Ja.
Aber ja, also bei sehr, sehr vielen Dingen kann ich dir da absolut zustimmen. Also ich habe es vielleicht ein, zwei Mal schon erzählt, also ich schaffe es leider nur einmal im Jahr zu surfen, weil der Urlaub das nicht zulässt, also oder mehr nicht zulässt leider. Aber ich hatte schon auch ein, zwei Mal genau diese Gefühle, so dieses, wenn du manchmal, oder auch man selber weiß ja auch, wenn man, das wirst du auch teilen können, das Gefühl, wenn du in den Urlaub fährst, ja, dich meine ich, und zum Beispiel packst, ne, du packst, wir gehen jetzt mal von Menschen aus, die normal packen. Du guckst, klar, du guckst schon so, okay, ich bin 14 Tage weg, was muss ich mitnehmen? Mhm. Und ich muss auch sagen, bei mir war das so, ich habe, wir fahren jetzt seit 10 Jahren in Portugal zum Surfen an den gleichen Ort. Mhm. Und ich habe so von Jahr zu Jahr gemerkt, warte mal, zur Not gibt es auch in der Nähe so ein Waschhaus. Ja, da kannst du für 1,50 Euro machst du eine Waschmaschine an und so. Und ich finde es immer selber für mich voll die geile Challenge, wie wenig du eigentlich brauchst. Und das aber dann auch so ein bisschen in sein, sag ich jetzt mal, Privatleben oder zu Hause zu transportieren und zu merken, guck mal, man braucht nicht so viel. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, und auch dieses, wie du gesagt hast, dass du da Menschen gesehen hast, die gefühlt nichts haben oder sehr, sehr wenig haben, aber einfach lächeln, weil es denen gut geht.
Absolut.
Oder zufrieden sind so ein bisschen, ne?
Das ist auch das, was ich über die Jahre gelernt habe. Ich arbeite da auch noch stark dran, weil ich bin auch, ich habe mir so unheimlich viele Dinge irgendwie über die Jahre angeschafft und man hängt ja auch irgendwie an diesen ganzen Dingen. Ich habe zum Beispiel eine Ducati Monster gehabt, ein schönes Motorrad, dann wie gesagt mein Campervan, den ich aktuell noch habe. Aber ich merke einfach, ich will einfach immer mehr loswerden, dass ich irgendwie weniger habe, weil man, alles was man besitzt, das ist ja auch irgendwie, das erfordert Aufmerksamkeit. Das erfordert natürlich irgendwo, ein Campervan zum Beispiel, erfordert auch Investitionen, die man immer wieder tätigen muss. Ja. Und ich sage mal so, alles was man besitzt, erfordert irgendwie, wie gesagt, eine gewisse Aufmerksamkeit. Und desto weniger hat, desto freier fühlt man sich. Ja. Ich übe das auch noch gerade, wie du es gerade sagtest, bevor man in Urlaub fährt, packt man. Ich probiere auch immer weniger mitzunehmen. Aber dann denke ich mir, ah, ich brauche doch noch Flossen und das und schleppe im Endeffekt immer viel zu viel mit und ärgere mich dann. Ja. Ja. Aber ich werde jedes Mal besser und mein, sag mal, mein Backpack wird immer kleiner, sagen wir es mal so.
Ja, das ist wirklich eine Challenge.
Aber es braucht eine Zeit, ja.
Ja, definitiv. Ich meine, muss auch sagen, gut, beim Surfen, finde ich, geht es auch jetzt mit dem Equipment, was man so mitnimmt.
Naja, so ein Boardbag. Ich bin jetzt gerade in Sumatra wieder gewesen. Ich hatte 3 Surfbretter mit, weil ich dachte irgendwie, ich bin auf einer Insel und ich kriege da keinen Ersatz, wenn was kaputt geht.
Okay,
gut. Im Endeffekt bin ich nur 2 davon gesurft, aber mein Gott, ja. Selbst da muss ich auch lernen abzuspecken, was die Surfbretter angeht.
Bevor ich überlege, ob ich 3 oder 4 Paar Socken mitnehme und du 3 Surfbretter mit.
Ja, ja, also, aber guck mal, das, also, ich sag ehrlich, wir machen uns das auch sehr leicht, weil ich bin auch einmal geflogen und ich habe das war so dieses Boardbag und dann, boah, das war einfach, wir haben da zum Glück jemanden, wo wir das lagern können. Mhm. Das heißt, die beiden Boards sind einfach da, weil wir eh nur da surfen und im schlimmsten Fall könnten wir auch sagen, hey, wenn wir jetzt doch mal jetzt nochmal irgendwo anders hinfliegen wollten, würden ja, oder im Auto, dann schickt man es, entweder leiht man sich eins oder man lässt sich schicken.
Genau.
Ja. So der, das ist so quasi ein jemand, der Boards verkauft, sie aber auch herstellt. Mhm. Das heißt, der ist sehr geübt darin, Dinge zu verschicken, weil ja auch Leute in Deutschland oder sonst wo auf der Welt die Sachen bei ihm bestellen. Das heißt, man könnte jetzt auch einfach sagen, guck mal, kannst du mir das Ding schicken? Mhm. Ich bezahle dir das Porto. Und dann geht es auch. Aber ich bin da auch mittlerweile, es gibt wie immer einen Spruch.
Entschuldigung, ich war gerade mit Porto und Portugal, fand ich witzig.
Was? Der ist gut, der Witz, ja, danke, Tobi. Ich reise mit wenig Gepäck, ich finde den Spruch immer sehr gut.
Mhm. Ich arbeite dran, ich werde das wird immer weniger.
Challenge. Die größten Taschen.
Ja, stimmt. Naja, aber manche Taschen müssen noch groß sein.
Brauchst du ja dann, wenn du immer woanders hinreist. Aber jetzt können wir den Bogen wieder schließen. Du hast es endlich geschafft, per Anhalter da zu deinem Surfcamp zu kommen, weil das ist, glaube ich, da auf dem Weg waren wir noch.
Ja.
Wie lange hast du es gemacht und was war das praktisch der, gut, der Startschuss war vorher, aber war das so der nächste Step zu sagen, okay, jetzt geht's los?
Ja, ich sag mal so, braucht halt ein gewisses Know-how. Ja. Man muss wissen, wie Strömungen funktionieren zum Beispiel, wie Wellen überhaupt entstehen. Ja. Und das habe ich halt wirklich alles in diesem Surfcamp gelernt. Ja. Auch Kleinigkeiten. Ja. Ich glaube, wenn man sich wirklich auf eigene Faust probiert, das Surfen beizubringen, ist es extrem schwierig, weil man einfach gerade am Anfang so viele Fehler macht. Man kann es ja einfach nicht besser wissen. Ja. Es geht los, keine Ahnung, zum Beispiel die Beine zusammenzulassen, dass man nicht vorne mit der Nase einsticht, wenn man jetzt eine Welle anpaddelt. Es gibt, wie gesagt, so viele Kleinigkeiten, die extrem wichtig sind und die Lernkurve einfach extrem steigern, dass ein Surfcamp, denke ich mal, für jeden Anfänger auf jeden Fall Sinn macht. Also jetzt zu sagen, ich bringe mir, okay, wenn du jetzt am Meer lebst, ist es wieder was anderes. Aber gerade als Deutscher sich probieren, das Surfen selber beizubringen, ist eigentlich, ja, macht nicht so wirklich Sinn, würde ich jetzt mal behaupten. Weil die Lernkurve einfach extrem langsam ist. Und beim Surfen ist es jetzt auch nicht so wie beim Ski oder beim Snowboardfahren zum Beispiel, dass du den Lift den ganzen Tag hoch und runter fährst sozusagen und immer viel üben kannst. Ich sag mal, gerade wenn du auch ein bisschen besser wirst, sind da meistens noch 20, 30 andere Leute, die gleiche Welle haben wollen wie du, ja, und wahrscheinlich auch noch schneller paddeln, weil sie halt einfach öfters im Wasser sind. Und ich bin oft 2, 3, 4 Stunden rumgepaddelt, habe 2 Wellen gehabt und habe mich mega gefreut, aber die Lernkurve war natürlich dementsprechend. Ja. Mhm. Und das ist unterscheidet auch das Surfen so viel von anderen Sportarten, weil man einfach viel, viel langsamer lernt. Ja. Weil man nicht wie beim Snowboarden einfach mit dem Lift hoch und runter fährt.
Ja, also kann ich nur alles unterstreichen. Also, und was ich auch krass finde, das merke ich selber auch immer, wenn ich ankomme, der erste Tag ist immer cool, weil man fit ist. Mhm. Ja, man darf ja nicht vergessen, also jetzt mal im Vergleich, du bist auf jeden Fall fitter als ich, aber nach jedem Tag, den du auf dem Wasser bist, ist es ja schon eine andere Bewegung.
Das ist geil, jetzt, weil ich angucke, so, ja, ja, ich weiß was genau, was
du
sagst.
Du kannst auch ruhig kurz.
Ich fahr Fahrrad.
Okay. Ja, genau. Und aber dazwischen ist bei mir auch immer so ein Stück, wo ich dann merke, so einmal ist dann so, boah, ich kann auch irgendwie nicht mehr, aber ich habe trotzdem Bock, weil ich weiß, in, keine Ahnung, 10 Tagen fliege ich wieder nach Hause und dann habe ich es wieder
noch nicht. Eine Welle.
Ja, ich will ja, noch eine Welle. Noch ja. Eine, komm, die war so gut, eine mache ich noch, dann gehe ich raus.
Genau.
So, und dann gibt es aber so, leider ist bei mir so am Ende, meistens so zum Ende des Urlaubs hin, bin ich wieder auf einem Level. Mhm. Also es macht den ganzen Urlaub lang Spaß, aber wo ich sage, und jetzt noch 2 Wochen länger und dann könntest du noch mal so ein bisschen nächsten Step machen. Mhm. Aber dann fliegst du halt nach Hause. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das zu der Lernkurve, wie du sagst, das ist schon so, dass man...
Ich sag mal so, bei mir ist es immer so ein bisschen anders. wenn ich ankomme, muss ich immer erstmal wieder fit werden. Klar bereite ich mich hier auch ein bisschen vor. Ich habe mittlerweile so Gummibänder, mit denen ich paddeln zu Hause trainiere, dass einfach die Muskulatur sich wieder so ein bisschen aufbaut.
Ja.
Aber im Endeffekt ersetzt das Paddeln an sich oder im Wasser sein und Surfen ersetzt eigentlich kaum ein Training, was du zu Hause machen kannst. Ist wirklich schwierig. Und ich brauche meistens erstmal eine Woche, um wieder meine Paddle Power aufzubauen. Ja. Mhm. Ich probiere immer, dass ich ungefähr 3-4 Wochen unterwegs bin natürlich. Ja. Mhm. Und dann bist du aber auch irgendwann in den Punkt, wie du auch schon sagtest, irgendwann bist du halt auch ausgelaugt. Ja. Und ich weiß noch, ganz am Anfang bin ich teilweise 3-mal am Tag im Wasser gewesen, habe irgendwie 8 Stunden am Tag im Wasser verbracht, bis ich dann aber auch irgendwann gemerkt habe, dass das absolut kontraproduktiv ist, weil du irgendwann so ausgelaugt bist, dass du nur noch Scheiße machst. Ja. Und,
gehst du nicht dann verloren? Schwemmst du nicht? Du verschwindest doch dann irgendwann. Ja, also, 8 Stunden im Wasser.
Man löst sich auf. Echt? Ja.
8 Stunden im Wasser.
Ich war nicht am Stück am Anfang. Ja. Also natürlich nicht am Stück, aber in 3 Sessions. Da geht das mal ganz schnell. Ja. Aber ich habe mittlerweile gelernt, lieber kürzere Sessions zu machen und dann dafür vielleicht lieber 2 oder 3, vielleicht eine Stunde, 1,5 zu machen, anstatt immer irgendwie 2-3 Stunden am Stück zu sein. Weil du bist irgendwann so am Ende mit der Kraft und auch mit dem Kopf irgendwann, dass du eigentlich nur noch Blödsinn machst. Ja. Und versauchst du eigentlich mehr dadurch, als du gewinnst.
Ja, tatsächlich, ja.
Also ich muss jetzt nochmal nachfragen, weil ich tatsächlich kein Surfer bin, aber du sagst jetzt, du bist jetzt 4 Stunden im Wasser, sage ich jetzt, nehme ich mal, was du vorhin gesagt hast. Und hast 2 Wellen und freust dich darüber.
Mhm.
Finde ich sehr cool, kann ich auch irgendwie nachempfinden, aber ist das nicht auch, also so viel Spaß und so viel einem die Wellen gibt, ist das nicht frustrierend, dass man, also ich muss das jetzt fragen, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Nicht.
Es ist sogar ganz brutal frustrierend. Ja? Ich sag mal so, Surfen ist immer so ein bisschen so eine Hassliebe. Ja. Ich hatte Tage, wo ich mir dachte, ey, ich höre auf mit dem Scheiß, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich gebe einen Haufen Geld für Reisen aus, ich paddel hier Ewigkeiten in der Gegend rum, ich bin völlig ausgelaugt, dann habe ich noch Stress mit irgendwelchen Locals und ich habe keinen Bock mehr. Ja? Dann bist du am nächsten Tag irgendwie doch wieder drin und kriegst dann irgendwie die Welle, wo du sagst, boah, das war so geil und vergisst das einfach komplett wieder.
Wie lange dauert so eine Fahrt, die einem so viel Glück bringen kann?
Ja, das ist immer unterschiedlich. Es gibt kürzere Wellen, es gibt längere Wellen. Alle Wellen haben irgendwie was für sich. Ja. Ich sag mal so, wenn du nach Peru fährst, nach Chicama zum Beispiel, das war eine der längsten linken Wellen auf der Welt, da kannst du auch über 1 Minute oder über 2-3 Minuten sogar draufstehen. Aber im Normalfall...
Du musst den Bus wieder zurücknehmen, oder?
Ja, es gibt zwar so Boote, die fahren dich dann wieder zurück an Peak oder du läufst den Strand wieder zurück. Ja.
Krass. 3 Minuten.
2-3 Minuten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ja, ich war noch nie in Chicama, ja, aber das ist, die Welle läuft, also wenn sie richtig gut läuft, ich glaube 2 Kilometer oder sowas.
Wow, ja. Okay, also ich kenne auch die ein oder anderen Videos von jetzt auch anderen Wellen, wo man denkt, okay, wow, und das hört immer noch nicht auf, so, ne? Aber...
Das, also Chicama ist so eine der längsten linken Wellen auf diesem Planeten in Peru.
Sehr lang.
Bin selber noch nicht da gewesen, steht aber auch auf jeden Fall noch auf meiner Liste, Peru.
Kann ich verstehen, ja. Krass. Also ich fühle mich manchmal auch bei 8 Sekunden schon gut.
Ja.
Ich kann mir das ja vorstellen, dass wenn man draufsteht, dass das, aber ich, wie soll ich sagen, die Beziehung zwischen Warten, Paddeln und Fahren, das ist ja fast wie im Europapark, wenn du 2 Stunden anstehst und irgendwie 45 Sekunden mit der Achterbahn fährst.
Das ist gar kein so schlechter Vergleich, ja. Wenn man das liebt, Achterbahn zu fahren, dann sind diese 40 Sekunden auch, wiegen das allemal auf, das 3 Stunden da zu stehen. Ich beantworte das schnell, weil Lenny ist unser Gast, aber ich will diese Frage trotzdem ganz kurz beantworten. Das Ding ist, ich habe da auch manchmal so Gefühle, wie du gehabt, wenn ich denke so, oh, jetzt kommt mal keine Welle oder so Geschichten, aber dann, ich schaff's auch oft, bevor ich dann in diesen Hasszustand komme, dass ich sage, was mache ich denn hier überhaupt? Ich bin jetzt seit 2 Stunden hier auf dem Wasser und habe noch keine Welle bekommen oder so. Dann gibt's auch so Momente, wo du sagst, guck mal, wie geil das gerade ist. Ich sitze hier im Wasser, es ist schönes Wetter oder es ist, keine Ahnung, ist vielleicht sogar ein Sonnenuntergang oder sowas und du bist einfach frei. Dann ist es manchmal auch gar nicht so schlimm, wenn dann keine Welle kommt oder so.
Ich glaube, da ist auch genau der Unterschied, weil man, ich glaube, wenn du wirklich surfen willst, ja, dann musst du dieses Element lieben. Du musst das Wasser lieben. Ja. Und einfach dort zu sein, im Wasser zu sein, das ist teilweise schon Belohnung genug. Ja. Einfach in seinem Element zu sein.
Also es geht nicht nur um die Welle an sich, sondern über das Ganze drumherum. Auch diese, ich sage mal jetzt mal, diese Ruhe finden. Ich meine, ich kenne das nur, wenn ich, also ich Urlaub Schnorchel oder sowas. Dann
ja, aber Gott, das ist ein guter Vergleich eigentlich.
Absolut,
ja.
Kind immer schon gemacht und hab's dann jahrelang verloren und jetzt mit meinen Kids wieder gefunden, jetzt die letzten Jahre. Und
guck mal, wie so, du dich da freust so. Zum Beispiel, wenn du du schnorchelst die ganze Zeit und siehst jetzt keinen Fisch, was ja mal sein kann, wenn du irgendwo lang schnorchelst, wollt nichts essen, dann plötzlich siehst, und wenn es nur so ein kleiner Fisch ist, aber du freust dich über diesen kleinen Fisch, geil, guck mal.
Auch nicht mal ein Fisch, alleine dieses Gefühl da, also.
Ja, aber du weißt, was ich meine, ne?
Zu unter Wasser, diese Ruhe. Und
genau.
Ich verstehe schon, ich wollte es nur einfach mal von euch, weil, wie gesagt, wenn man dieses Verhältnis setzt, wie lange man halt für was braucht, aber wenn man sagt, okay, nee, das ist ja nicht nur das, das ist ja alles drum und dran. Und die Reise an sich und dieses Ganze zur Ruhe kommen und auch mal so diesen Ausgleich zu haben und vielleicht mal, wie sagt man so schön, achtsam Dinge wahrzunehmen und zu sagen, wie du Steve gesagt hast, jetzt gerade, ich sitze hier und gucke mir jetzt einfach mal den Strand an und nichts anderes. Und denk nicht noch, was muss ich kochen, muss ich mein Hemd bügeln, muss ich mein das machen.
Ey, du siehst auch andere Leute, ne? Ich habe also ein Erlebnis jetzt vor kurzem im Urlaub gehabt, ich habe mich totgelacht, weil es so witzig war. Ich bin halt...
Viele die Leute ausgelacht, ne?
Nein, ich habe mit dem gelacht, weil ich bin rausgepaddelt und sehe, dass da jemand eine Welle anpaddelt und denk mir noch so, ah, okay, also weißt du, gibt ja gewisse Regeln, da gehen wir jetzt nicht so drauf ein, sonst sprengt das hier den Rahmen, aber ich dachte mir so...
Die eine oder andere will ich aber wissen.
Scheiße, der kommt auf mich zugefahren so, ne? Und der konnte jetzt auch noch nicht so gut fahren, dass der, ich habe das gesehen, wo ich dachte, okay, so easy umfährt der mich jetzt auch nicht. Aber was soll ich jetzt tun? So, ich kann, weißt du, tauchen, weißt du selber.
Sehr gut, die Situation, ja.
Alles schwierig so. Und das Witzige war, aber ich sehe den, also man muss auch sagen, der kam schon so ein bisschen seitlich gefahren. Also der konnte schon zumindest die Welle seitlich absurfen. Das ist nicht einfach nur gerade auf den Strand zu fahren, was man als Anfänger meistens macht. Der ist so seitlich gefahren. Ich sehe so, oh, das könnte genau ein Treffer werden eigentlich. Und ich habe das irgendwann in seinem Gesicht auch gesehen, dass er selber überlegt, was soll ich jetzt tun? So, weil du kannst auch nicht einfach abspringen, weil im schlechten Moment, wenn du abspringst, schießt das Board nach vorne und trifft mich dann trotzdem so oder sowas. Ne? Und ich sehe so sein Gesicht und irgendwie hat er sich, der hat sich quasi fallen lassen, aber auf sein Brett, also statt ins Wasser hat er sich auf sein Brett fallen lassen, ist so 2-3 Meter im Liegen auf dem Brett an mir vorbeigefahren und hat sich danach wieder hingestellt. Aber das war nicht geplant. Also das war jetzt, sah nicht aus wie jemand, der das kann und sagt, das mache ich jetzt so, sondern es war wirklich. Und ich habe dann hinter mir diesen Freudenschrei und dieses Lachen gehört von dem. Man musste halt einfach mitlachen, weil der hat über sich gelacht, über die Situation gelacht, hat sich gefreut und dachte selber, was ist denn hier gerade passiert? Und dann hat er mich draußen am Strand auch nochmal getroffen und hat mich nur so angeguckt und meinte so, ey, so, was war denn das? Und ich so, ey, so, das hätte man filmen müssen. Leider nicht, ne? So, aber das, auch wenn du andere Leute beobachtest dabei oder auch wenn du Leute siehst, die so einen Kurs dann machen und am Strand einfach sind und die einfach mit einer Welle, die gefühlt 20 Zentimeter groß ist, einfach nur mit Weißwasser auf den Strand fahren, bis die Finne im Sand stecken bleibt, die lachen alle. Also die haben alle ein Lachen auf dem Gesicht.
Absolut, ja. So. Ja. Was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, ich denke auch gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel irgendwie am Handy immer sind, wir haben so viele Dinge im Kopf, ja. Es ist gerade gut, wenn man, glaube ich, sich einfach mal komplett löst, weil beim Surfen, da kannst du kein Handy mitnehmen, ja. Vielleicht mit der Hülle schon, aber hat er nichts verloren. Ja? Du brauchst keine Musik, du brauchst gar nichts. Du brauchst einfach nur dich, das Wasser, eine Welle und dein Brett halt.
Ja? Ich glaube, das ist ja alleine schon eine Herausforderung für...
Genau, ja. Einfach mal alles wegzulassen. Ja. Und da sieht man auch, wie unglaublich, ja, wie gut das uns Menschen tut. Ja? Wie wir das wieder verlernt haben überhaupt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, was das Surfen so besonders macht. Ja? Ich glaube, wenn ich so eine Sache rauspicken müsste aus dem Surfen, Was es wirklich so besonders für mich gemacht hat, ist, dass es schon was Meditatives hat. Ich glaube, wenn ich eine Welle anpaddel, ja, und ich entscheide mich, ich nehme die Welle und ich paddel diese Welle an, ich stehe auf und surfe die Welle ab, kann ich gar keinen anderen Gedanken fassen. Ja, da kann ich nicht denken, jetzt, oh, ich muss jetzt zu Hause noch irgendwie die Wäsche waschen oder so. Nein, du bist wirklich nur in diesem Moment jetzt. Und das ist alles, was zählt. Und ich glaube, das macht das Surfen so besonders für mich, dass man wirklich einfach in diesem Moment gefangen ist und nicht raus kann.
Ja. Ja, sehr gut beschrieben, muss ich sagen. Du warst stehen geblieben, waren wir beim Surfcamp. Das war quasi der Startschuss zu sagen, das ist jetzt mein Hobby.
Ja, er hat ja gesagt, dass das Ding auch...
Ja, ich wusste schon davor, ja.
Aber. Ja, ja, ja.
Ja, dass das wichtig ist, vielleicht kommen wir da jetzt mal zu ein paar Regeln. Wir müssen ja nicht ausschweifen, aber hat er gesagt, dass es besser ist, wenn man jemanden hat, der es einmal erklärt, weil die mit so ein paar Kniffen du halt schneller weiterkommst, als es selber dir beizubringen. Aber was gibt es denn so Regeln? Ich meine, ich stelle mir vor, Ich habe auch diese Bilder im Kopf, wo so, keine Ahnung, wie viele Leute da drin sind und diese eine Welle, auf die ihr zwei auch wartet, da, ich meine, so rechts vor links oder wer zuerst kommt, mal zuerst oder der ist größte Bord.
Das wäre sehr lustig, ja.
Ja, keine Ahnung, da kommen alle dann und werden die Boards immer kürzer, weil die. Nein, Spaß beiseite, aber du weißt, was ich meine.
Genau, also es gibt schon so gewisse Purpose sozusagen. Ich meine, klar, wenn du jetzt gerade eine Welle gehabt hast, ja, und paddelst direkt wieder die nächste an, das kann schon Ärger geben. Ja. Und im Endeffekt kommt es darauf an, wer den längeren Ride jetzt hat. Sag mal, wenn du jetzt eine, sagen wir mal, du hast jetzt eine rechte Welle, ja, wenn du sie jetzt hier vor dir hast, die bricht jetzt nach hier, fährst sie nach, also wenn du die Welle runterguckst, fährst du sie nach rechts, ja, dann ist praktisch der näher am Peak sitzt. Also, ich meine, die bricht jetzt nach hier und ich sitze jetzt hier und hier sitzt einer. Dann hätte der sozusagen die Vorfahrt, ja, ja. Sich die Welle zu
Peak
schnappen.
Peak ist der höchste Punkt.
Das ist da, wo die Welle anfängt zu brechen sozusagen, okay. Ja. Dann hat er sozusagen die Vorfahrt, weil er den längeren Ride hat. Ja. Okay. Da zählen dann aber auch nochmal so ein paar Feinheiten mit rein. Da gibt es dann, wie ich schon sagte, wenn jetzt einer gerade eine gehabt hat, kann er sich nicht direkt wieder an den Peak setzen zum Beispiel. Ja.
Also so ein bisschen Fingerspitzengefühl.
Absolut, ja. Und es gibt auch sehr, sehr viel Ärger. Also das echt? Muss man auch immer dazu sagen. Man denkt immer so, die Surfer, die chilligen Dudes, ja, die paddeln da ein bisschen rum und schnappen sich ein paar Wellen und gehen dann raus und trinken Bierchen und lachen den ganzen Zeit. Nee. Es ist genau andersrum, ja. Ich komme ja ursprünglich eigentlich aus dem Kampfsport und bin
das
halt.
Das hat dir da viel weitergeholfen.
Sagen wir so, ich habe es jetzt nicht angewendet, sagen wir es mal so, im Wasser. Aber ich hatte, glaube ich, nirgendwo so viel Ärger wie beim Surfen, ja, weil man halt irgendwas nicht beachtet oder ich bin sogar mal einen Spot rausgepaddelt. Da habe ich mich gerade hin, das kam ein angepaddelt, er hat mir erstmal eine reingehauen. Ja. Ich dachte, hey, Moment mal, was ist denn hier los? Ja? Hier ist ein Local Spot, du hast hier nichts verloren. Ja? Also da dürfen nur Locals surfen zum Beispiel.
Da darf man nicht vorher sagen, dass das so ist.
Dann
man
das habe ich ihm dann auch probiert klarzumachen. Ja? Dann kam er wieder an und das ging dann ein bisschen hin und her. Bin dann aber raus, weil das macht ja keinen Sinn. Ich respektiere sowas ja auch. Ja? Wenn es da so ungeschriebene Gesetze gibt, sollte man sich schon daran halten. Aber man hätte das auch ein bisschen anders kommunizieren können. Ja? Zum Glück ist er nicht mehr draus geworden. Sagen wir es mal so.
Aber ganz kurz zu der Local-Thematik muss ich ganz kurz mal einsteigen. Ich finde... Ich verstehe das auch und ich respektiere das auch. Und ich muss sagen, ich bin früher auch Skateboard gefahren zum Beispiel. Und wenn ich das jetzt mal ein bisschen vergleiche, ich verstehe das auch. Also man muss auch sagen, da wo wir zum Beispiel sind in Portugal, ist es schon, wenn man das jetzt vergleicht, in der Zeit, wo wir jetzt da sind, plus wir kennen auch Leute, die sind schon noch viel länger davor, das hat sich schon entwickelt. Also natürlich ist das touristischer geworden. Es gibt sehr viele Leute, aber auch dieses, du willst halt mal surfen lernen, dann googelst du und dann findest du halt ein Surfcamp und fährst dahin und die gut Werbung machen, werden natürlich mehr. Und ich kann das komplett verstehen, dass wenn du halt da, sag ich jetzt einfach mal, geboren bist und das so gefühlt dein Spot ist, wo du halt immer hingegangen bist und der ist jetzt so voll, dass du da nicht mehr so fahren kannst wie du, oder surfen kannst, wie du das halt mal vor 10, 15 Jahren konntest, kann ich das ein bisschen nachvollziehen, aber ich muss es ein bisschen mit diesem Skateboarding zum Beispiel vergleichen. Da sind wir dann irgendwie aus Frankfurt nach Hofheim gefahren, weil in Hofheim die Stadt halt schlauer war als in Frankfurt und da halt eine Mini-Ramp gebaut hat.
Das Problem kenne ich auch noch, ja.
So, ja, und dann sind da halt ein paar Locals, wo ich mir denke, Bruder, du hast die Halfpipe nicht, du hast die Mini-Ramp nicht gebaut. Du hast Glück, dass du in Hofheim wohnst und die dahin gebaut wurde. So, ich fahre Motorrad und ich sag auch keinem, sorry, du kannst hier nicht durch Kronberg fahren, weil das ist meine Straße. Ich bin Local hier.
Ja. So, weißt du, was ich meine? Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen.
Ja. Ich sag aber mal, das so ist der Vergleich, weißt du, deswegen kann ich kann das, ich respektiere das auch, ich verstehe das auch, dass es für die Locals manchmal scheiße ist, aber ich denke mir so, Bro, du bist da, du hast Glück, dass du da geboren bist und jeden Tag surfen kannst. Ich komme hier einmal im Jahr hin. Das Meer gehört aber nicht dir. Und das stand auch nicht.
Weißt du, so. Sehe ich ähnlich, ja. Ich denke mal so, dass irgendwie so ein Zwischending eine gute Lösung wäre.
100%.
Ja. Es gibt zum Beispiel auch Surfspots, da haben einfach Anfänger nichts verloren, weil es einfach für sie selber viel, viel zu gefährlich ist. Und auch für andere dann natürlich. Ja. Das denke ich mal schon mal so ein Punkt, wo man sagen kann, ey, da könnte man vielleicht, ist ein Local immer mal nicht schlecht, wenn er sagt, ey, guck mal, das ist vielleicht, wenn er es nett sagt, das ist nicht der Spot für dich, geh mal da und dahin, da hast du mehr Erfolg, da kannst du mehr lernen und bist nicht gefährlich für andere. Wenn man das so kommuniziert, ist es cool, aber wie gesagt, wenn es dann halt irgendwie gewalttätig wird.
Hat
dir aber
vielleicht auch einer reingehauen, weil der sich gedacht hat, wenn du jetzt an dem Spot gestürzt wärst, hättest du dich viel schlimmer verletzt. Als
nee. Ich war nicht so ein schlimmer Anfänger damals, sagen wir es mal so. Nee, das war einfach ein Arschloch.
Punkt. Ja, auf jeden Fall. 100%. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, man könnte da wirklich... habe da manchmal auch das Gefühl, dass es doch, weil auch ein Gedanke, der mich, und das ist bei vielen Sachen so, das habe ich letztens auch wieder gemerkt ich war bei so einer Eröffnung in Okaben bei so einem Bikepark. Mhm. Und ich sag mal, 90% der Leute waren völlig cool und gechillt. Also auch genauso dieses, alle haben hier Spaß, sind, freuen sich, dass das Ding neu hier eröffnet ist und so. Es gab so ein paar Ecken, wo man halt denkt, so guck mal, und das ist aber auch immer mein Gedanke so, du hast doch irgendwann auch mal angefangen. Mhm. Also irgendwann warst du auch mal der auf seinem komischen Fahrrad, das noch kein krasses Fahrrad ist, was dahin gehört, mal hier irgendwie einen Pumptrack probiert hat und vielleicht mal irgendwo reingefahren bist, weil du die Regeln noch nicht kanntest. Mhm. Jetzt bist du an einem Punkt, wo du es kannst. Dann sei doch der dem anderen sagt, guck mal, es gibt die Regeln, mach's doch so. Und beim Surfen ist es halt auch so.
Und das
ist
halt die Lektion, die ich aus dem Kampfsport damals gelernt habe, ja, dass es eigentlich ein Miteinander ist. Ja. Und das fehlt mir halt beim Surfen, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Aber man muss da auch dazu sagen, ich glaube, richtig, richtig gute Surfer, die machen das eigentlich ganz, ganz selten. Also ist genau wie bei richtig, richtig guten Kampfsportlern, die prügeln sich auch nicht auf der Straße.
Ach so, meinst du es jetzt? Genau. Also richtig gute Surfer sind nicht die, die dann...
eher weniger, ja. Es sind dann eher so, die vielleicht nicht schlecht sind, ja, aber ja, eben nicht gut genug sind, dass sie eben die Wellen kriegen, die sie haben wollen. Ja, sagen wir es mal so. Und das sind dann die, die eigentlich den Stunk machen und sich aufregen. Ja. Mhm. Also ein richtig, richtig guter Surfer macht das, habe ich selten erlebt, dass so einer das macht. Ja. Der ist dann eher der, wie gesagt, das Ganze entspannt regelt oder...
Der chillige Dude.
Genau. Ja. Also. Ja, aber dafür muss man eben richtig, richtig gut sein. Ja.
Ja. Nochmal ganz kurz zu den Regeln und dann lasst euch in Ruhe. Gut. Aber wie die lernt man auch eher so Learning by Doing oder sind die auch schon in dem Camp, kriegt man das schon
so ein bisschen gesagt? Ja, das Camp auf also jeden Fall beigebracht.
Ist das, also blöd stellen, aber ist es wie so Fahrschule, dass man dann auch so ein bisschen wirklich dann so sagen, die so, hier, pass auf, was du gerade gesagt hast, hier, wenn näher am Peak ist und dies und das, kriegst du schon so mitgeteilt.
Ja,
auch erstmal so. Und dann das Fingerspitzengefühl kommt dann beim Paddeln und Warten und Fahren.
Ich hoffe mal, dass das in jeder Surfschule so ist, dass das so beigebracht, bestimmt nicht in jeder. Ja. Wie ich auch oft selber gemerkt habe. Aber es gehört dazu. Es war einmal die Regeln beigebracht, diese Kleinigkeiten, die einen einfach die Lernkurve wesentlich vereinfachen, sagen wir es mal so, oder besser machen. Das kriegt man dann schon in einem guten Surfcamp beigebracht, ja.
Okay. Ja, gut. Ja, dann bin ich erstmal zufrieden.
Alles gut.
Nein, es ist so, wenn ich mein.
Ja, deswegen haben wir dich ja heute hier.
Ja, das habe ich schon, ich sehe das mit euren Augen, wie euch anguckt. Der Typ da drüben, der, keine Ahnung, aber wir wissen, wie der Hase läuft hier. Den Blick habe ich schon gesehen.
Ja, aber deswegen, guck mal, das ist so, wie wenn jemand hier sitzt, der krass Ahnung von Fußball hat. Dann bin ich du. Weißt du?
Hast du auch keine Ahnung von Fußball?
Null.
Ich auch überhaupt nicht.
Soll ich gehen?
Damit gut. Wir beide über Fußball reden können.
Ja. Das war keine Ahnung.
Ich glaube auch nicht.
Wo waren wir stehen geblieben? Ja, Surfcamp.
Surfcamp, genau.
Und dann ging die, also dann warst du schon so weit, wo du gesagt hast, okay, jetzt nächster Schritt und jetzt habe ich Bock auf den nächsten Schritt. Was war dann der nächste Schritt?
Dann bin ich...
Wie bist du denn erstmal heimgekommen?
Ich bin tatsächlich, ist mein Flug wieder gestrichen worden und ich bin dann, habe dann eine Seite auf, tatsächlich, ja, eine Seite auf Facebook gefunden, die hieß Mitsurfzentrale. War so eine Gruppe und darüber habe ich dann, was waren das, glaube ich, 2 oder 3 Autos gefunden, die mich dann wirklich mitgenommen haben. Bin dann irgendwann in Köln gelandet. Und dort dann wollte ich eigentlich einen Zug nehmen, der war mir aber zu teuer und bin dann, glaube ich, wieder mit der Mitfahrzentrale dann morgens weitergefahren. Ja. Okay. Ja, so war das.
Also dafür schon Respekt, dass das nicht dir das Hobby versaut hat.
Nee, so schnell geht es
bei mir. Aber du weißt, was ich meine, so, ne? Dass man,
wenn das da gibt es so viele, glaube ich, bei denen wäre das so gewesen. Ja,
wenn das aber wenn ich so mich ist, einmal...
Hätte dir Urlaub versauen müssen, wenn der Flieger nicht
fliegt. Alles.
Ja, ich sag mal so, wenn ich mich einmal an was festgebissen habe und ich will was machen, dann ist es schwer, mich davon abzuhalten, sagen wir es mal so.
Ja, gut, mit 15 Autos nach Frankreich fahren.
und 24 Stunden für, wie viel waren es noch?
600, 700 Kilometer.
Ja, so. Das ist auf jeden Fall sportlich. Hättest du fast laufen können. Naja, nicht ganz, aber. Ja, aber. Ich hätte bei sowas auch zwischenzeitlich auf. Ich wäre zwischenzeitlich einfach mal irgendwie, glaube ich, aus Angst, dass keiner hält, gelaufen, damit ich wenigstens ein Stück weiter. Weißt du, was ich meine?
Ja, es ging eigentlich.
Er hat schlauer gemacht, er hat sich Taktiken überlegt, wie er mitgenommen wird.
Ja, stimmt. Dafür wäre ich zu blöd gewesen, ich wäre gelaufen.
Ja, ich meine, das muss man erstmal machen, aber.
Aber das heißt, Beginn, also Surf, nee, genau. Wir nehmen jetzt mal den Surfkurs oder das Surfcamp so ein bisschen als Beginn.
Wie in Anführungsstrichen.
So, aber das war dann Frankreich, ne?
Genau.
Also wir müssen auch auf jeden Fall im Laufe des Abends in der Zeit, die wir noch haben, noch mal kurz darüber sprechen.
Eine Route machen, wo ich überall war.
Das genau, so eine, okay. so eine Surface-Map abstecken, wo du überall warst, weil der Beginn war Frankreich und dann,
genau,
und dann warst du im Fieber. Das heißt, genau. Dann muss es ja schnell weitergehen eigentlich.
Genau, ja. Und dann habe ich irgendwie einen Kumpel kennengelernt hier in Frankfurt, der auch Bock auf Surfen hatte. Ja. War ungefähr auf demselben Level wie ich. Und mit dem bin ich dann nach Sri Lanka. Und sind dann, wie gesagt, wir zwei irgendwie da durch Sri Lanka. Ich war total enthusiastic, was Surfen anging und habe irgendwie nichts anderes im Kopf gehabt. Er war dann irgendwie ein bisschen mehr an den Mädels interessiert und ist ein bisschen mehr auf den Mädels gesurft, sagen wir es mal so. Und ich war wirklich, keine Ahnung, jeden Tag, wie gesagt, schon 6 bis 8 Stunden im Wasser. Und habe damals auch dann dort wirklich meinen ersten, also ich sag mal so, da ging so für mich das Surferleben richtig los, ja, dass du praktisch den Bottom-Turn fährst und die Welle seitlich absurfst sozusagen. Das ging, also dass es sicher funktioniert hat, das ging für mich damals in Sri Lanka los. Und sag ich mal, da hat mein Surferleben so richtig gestartet. Und dann gab es eigentlich kein Halten mehr. Ja, dann, ich weiß gar nicht mehr, was danach kam. Danach war ich, glaube ich, wieder mal irgendwie in Frankreich ein bisschen unterwegs. Dann, nee, Blödsinn, ich war in El Salvador, Nicaragua, glaube ich, dann. Oder war ich vorher schon in Marokko? Ich krieg's da gar nicht mehr zusammen.
Alles gut.
Ich glaube, es war Marokko. Ja.
Na, es sind vor allem schon auch Ziele, die, wie sagt man, exotisch oder exotischer sind auf jeden Fall.
Mhm.
Das heißt, hast du dann auch immer direkt, ich kann das nachvollziehen mit dem, wenn man dann von so einem Fieber gepackt ist.
Mhm.
Mich hemmt ein bisschen meine Reisebereitschaft bei langen Flügen plus... ich bin so dumm. Europa ist super, weißt du, was ich meine? Also Portugal ist perfekt.
Mhm.
Ich war auch schon in Sri Lanka, aber das war so alles. Also, ich hätte immer wieder Bock, aber das ist so.
Ja, ich wollte halt dieses ganz andere Klima haben. Und wie du ja schon gesehen hast mit dem Trampen, der hält mich einen Flug nicht ab. Und ja, was soll ich sagen? Ich weiß noch, mein Vater hat zum Beispiel damals gesagt, als ich nach El Salvador wollte, er sagt, du fährst da nicht hin. Sag ich, wie, ich fahr da nicht hin? Ich habe Lust, Lösegeld für dich zu zahlen.
Mhm. Das ist ja so das,
was dann war so ich so, okay. Dann habe ich erstmal so ein bisschen angefangen zu googeln. Ich habe mir gar keine Platte gemacht, dass das da irgendwie gefährlich sein könnte. Ja. Und dann kam da irgendwie M13, die gefährlichste Gegend der Welt. Und habe dann Auswärtige Amt mir zum ersten Mal angeguckt. Da kriegst du ja sowieso erstmal Albträume, wenn du das liest. Und habe dann zum allerersten Mal, wenn ich irgendwo hin bin, sonst habe ich immer nur einen Flug gebucht. Und sonst gar nichts, kein Hotel, nichts. Ich habe immer alles vor Ort gesucht.
Mhm.
Und da habe ich mir zum ersten Mal einen Transport vom Flughafen in das Hotel, was ich für eine Nacht gebucht hatte. In El Tunco war das, glaube ich, damals, in El Salvador. Und habe dann aber auch wieder vor Ort festgestellt, dass ich irgendwie nicht einmal das Gefühl hatte, dass ich irgendwie in Gefahr gewesen bin. Ja, also überhaupt nicht. Ja. Es war sogar so, dass ich eher teilweise den Leuten sogar noch mehr vertraut habe als hier in Frankfurt. Ja. Ich habe zum Beispiel mal ich hatte so einen Speaker damals dabei, so einen JBL-Speaker, die kosten auch so um die 100 Euro, die Dinger. Habe die bei mir im Hotel liegen lassen. Das war so ein Hotel für $8 die Nacht. Also ganz basic. Also mehr als basic, so muss ich dazu sagen. Und bin dann irgendwie zur Bushaltestelle, wollte von dort weiterfahren. Einmal kam der Kerl vom Hotel mir hinterhergelaufen, er ist über 1 Kilometer mir an die Bushaltestelle hinterhergelaufen und hat mir meinen Speaker gebracht, den ich im Hotel habe liegen lassen. Ich denke mal so, wenn ich in Frankfurt den in einem Café oder so stehen hätte, jeder hätte sich darüber das Ding gefreut. Ja. Und ich glaube nicht, dass mir da jemand 1 Kilometer weit hinterhergelaufen wäre. Ja. Und das sind halt so Erfahrungen, die ich gerade in solchen Ländern gemacht habe, wo die Leute weniger haben, ja, wo man sowas einfach mehr zu schätzen weiß irgendwo. Und ja, ich habe mir seitdem nie wieder Gedanken gemacht, nachdem ich aus El Salvador zurück bin, dass es irgendwo für mich gefährlich sein könnte. So.
Ja. Und die Urlaub, machst du die dann alleine? So wirklich?
Ich sage mal so, ich habe schon so ein paar Surf-Buddies, die dann immer mal mitkommen. Aber die haben natürlich auch nicht immer Zeit, wenn ich Zeit habe. Und meistens bin ich dann doch schon allein unterwegs. Aber ich bin auch so von meiner Art, so ich lerne eigentlich sehr, sehr schnell neue Leute kennen. Und habe auch, habe ich fast auf jeder Reise irgendwie Leute getroffen, die ich entweder von zu Hause kannte, die ich auf irgendeiner anderen Reise schon mal getroffen hatte, denen ich irgendwie einfach ineinander gerannt bin. Also schon fast schicksalmäßig, ja, aber es ist mir fast auf jeder Reise passiert. Ich bin irgendwann gesagt, ich kann nirgendwo mal hinfahren, wo ich niemanden kenne, den ich irgendwo anders getroffen habe. Ja.
Weil meine Frage wäre so, dieses alleine Reisen ist doch schon nochmal ein anderes Level. Ist doch so ein bisschen so... Ich würde sagen, nicht wie Pilgern, aber man muss sich schon sehr mit sich selbst dann auch beschäftigen.
Ich sag mal so, es geht. Man lernt ja, wie gesagt, sowieso gerade beim, ich habe ja erst Backpacking betrieben, bevor ich angefangen habe mit dem Surfen. Und du lernst ja so schnell Leute kennen, weil die Leute sind ja genauso wie du auch unterwegs. Die wollen ja auch nicht alleine sein. Und man findet sich eigentlich immer recht schnell. Und gerade da entstehen schon sehr, sehr lustige, sehr, sehr coole Erlebnisse und vor allem auch Freundschaften, ja, die halt über, sag mal, Kontinent hinausgehen. Ja.
Aber alleine so dieses, ich gehe jetzt alleine los, mhm, und muss mir selber vertrauen, dass ich irgendwie alles irgendwie hinkriege und mache und tue, ist schon cool. Also ich glaube, ich habe den Zeitraum verpasst. Also ich bin, also alleine einkaufen war schon auch.
Nein, aber alleine hierher fahren heute, gell, war schon.
Also ich kann es echt nur, ich kann es nur jedem empfehlen, es einfach mal zu probieren. Ich weiß, viele haben Angst vor diesem Moment, ja. Allein auch nur irgendwie vielleicht mal den Job mal einen Monat liegen zu lassen, ist schon für viele schwierig. Ja. Aber ich sage so, man lebt nur einmal und wir haben nicht so viel Zeit hier auf diesem Planeten und die sollten wir doch dann doch schon so nutzen, dass wir uns unsere Träume erfüllen, öfters mal auf unsere Komfortzone steppen und ja, einfach mal sehen, was das Leben noch mehr zu bieten hat. Ja.
Ein dicker Seufzer, Markus.
Wenn wir nicht noch ein paar Sachen besprechen müssten, könnten wir sagen, das war ein schönes Schlusswort, aber...
Nein,
auf keinen Fall. Aber wir... Okay. Ich glaube, wir könnten uns sehr, sehr verlieren in diesen
Surf-Geschichten.
Deswegen lass mal, ja.
Ja, aber ich finde es super wichtig, weil
ich glaube,
ich verstehe den Film auch nochmal ganz anders.
100%
und so, und das war auch ganz wichtig. Deshalb, ich wollte wissen, wo er kommt.
Ja, ja, 100%.
Das erklärt schon ein bisschen was.
Ich will auch die Frage gar nicht zu.
Also mir, euch noch nicht, weil die da noch nicht sind.
Ich will auch die Frage gar nicht zu. Oder das ganze Ding zu direkt drehen, aber ich würde sagen, lass mal auf den Film kommen. Mhm. Weil.
Ja, lass ihn doch mal die Reise kurz weitermachen, dann sind wir.
Achso, die Route, ja, aber das, weißt du, wie viele Länder das sind?
Es kommen schon ein paar zusammen, ja.
Ja, dann schafft er bestimmt länger, als du den das Übergang stimmt jetzt hier machst.
Ja, okay, Entschuldigung.
Oh,
sag doch mal, sagen wir so. Du musst nicht chronologisch, werf noch mal ein paar Länder rein und dann kommen wir dahin, wo die Reise weitergeht für uns.
Also, ich sage mal so, surftechnisch, ich glaube, insgesamt bin ich schon in über 30 verschiedenen Ländern gewesen, wenn ich alles zusammenzähle, ja, in meinem ganzen Leben. Aber so surftechnisch bin ich jetzt, wie gesagt, Frankreich, Spanien, Portugal, Marokko, Sri Lanka, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, hat man, glaube ich, schon, aber ja. Indonesien, ich meine, das sind für mich irgendwie, Indonesien sind irgendwie mehrere Länder für mich. Das sind irgendwie so viele verschiedene Inseln. Da bin ich auf Sumatra, Java, Bali, Lombok gewesen. Dann, wo bin ich noch überall gewesen? Ach Gott, ich bin ja auch öfters mal an Orte wiedergefahren. Wo war ich noch zum Surfen überall? Ich bin tatsächlich sogar in Sansibar habe ich ein Surfbrett mitgenommen, obwohl es da nicht so viele Wellen gibt. Aber ich habe tatsächlich eine Surfschule gefunden, die mich dann zu einer Welle rausgebracht hat. Auf Sansibar bin ich auch gewesen.
Location wüsste ich noch.
Mexiko zum Beispiel bin ich gewesen. Mehrfach sogar, was mir unheimlich gut gefallen hat.
Malediven vielleicht?
Genau, ja.
Malediven.
Wow, was für eine Überleitung.
Mhm. Kannst du noch was lernen? Kannst du mal bei mir ins Überleitungscamp kommen? Nein, Spaß beiseite, weil das war meine Idee, dass er einfach erzählt, wo er war und jetzt bist du auf den Malediven. Wie bist du auf die Malediven gekommen, also dorthin zu fahren zum Surfen? Weil, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung vom Surfen, ich weiß nicht, wie man die Surfspots rauskommt. Marokko zum Beispiel wusste ich auch nicht, jetzt so, dieses, würde ich jetzt nicht direkt verbinden. Klar, es wird dann auch wieder logisch, wenn du sagst, okay, du bist da unterwegs am Meer und alles drum und dran. Aber Malediven würde ich jetzt auch eher mit Tauchparadies oder sonst irgendwas und nicht in erster Linie mit Surfen. Aber da wir den Film schon sehen durften, sieht das ja ganz anders aus. Also dementsprechend hast du durch deine ganzen Surf-Buddies und Geschichten und Austausch oder wie bist du auf die Malediven gekommen?
Das ist damals so gewesen, das war ja 2020, da ging gerade die Corona-Pandemie los. Ich habe damals in einem Startup angefangen zu arbeiten, haben da Hilfen für ältere Menschen organisiert, so Alltagshilfen, das ist kein Pflegedienst, aber Alltagshilfen eben. Und ich habe irgendwie, wie gesagt, bin als Teamleiter gewesen, habe an die 30 Mitarbeiter gehabt, die ich koordinieren musste und bin einfach so drüber gewesen. Ich habe teilweise bis abends um 10 im Büro gesessen und wusste halt, ich habe 2 Wochen Zeit, irgendwo hinzufahren. Und ich wollte jetzt, Corona war sowieso schwierig, ich glaube, Mexiko war möglich, Malediven eingeschränkt. Es gab einfach nicht so viele Möglichkeiten, wo man hin konnte. Und ich wollte aber wohin, wo ich wirklich die 2 Wochen komplett ausnutzen kann. Ich wusste, ich komme da an, ich muss jetzt nicht nochmal 2-3 Tage irgendwo hinreisen, dass ich dann dort anfangen kann und dann wieder rumreisen. Ich habe halt nur 2 Wochen Zeit gehabt. Ja. Und da habe ich mir viele Gedanken gemacht und habe gesagt, ey, so ein Boattrip durch die Malediven, das wäre schon was Feines. Habe dann irgendwie einen Post gemacht auf Instagram, auf Facebook damals, ob jemand Bock hat mitzukommen. Habe dann tatsächlich irgendwie 4 Leute gefunden, die Bock hatten mitzukommen. Das war einmal mein Surfbuddy, der Timo. Die begrüße auch an dich, falls du das siehst. Und dann ja, so eine Yogamutti hier aus Sachsenhausen. Auch liebe Grüße an dich, Lulu. Und die Anita. Anita kannte ich nicht persönlich. Die habe ich über eine Fotografin, die ich mal in Marokko getroffen hatte. Das war eine Freundin von ihr. Und über sie hat sie davon erfahren und hat mich dann einfach mal angerufen. Und so hatte ich dann die genügend Leute fürs Boot bereit und sind dann halt, ja, haben den ganzen Trip organisiert und sind dann, wie gesagt, im Boot 2 Wochen durch die Malediven geschippert sozusagen. Und sind halt wirklich mitten in der Corona-Pandemie, wir sind jede Welle alleine gesurft. Das war ein absoluter Traum. Also keine, wie sagt man, Stress mit anderen Leuten, die gleiche Welle haben sollen, wollen wie du, sondern es waren nur wir als Freunde, die sich eine Welle geteilt haben. Ja.
Aber wusstet ihr schon, dass es da auch so gut funktioniert?
Nee, ich bin ja noch nie da gewesen.
Ja, man kann ja schon, also ich meine, wenn du jetzt bei Google eingeben würdest, wo kann man gut surfen, kommen ja schon so ein paar Tipps raus, die auch wirklich gut sind oder die...
Also ich sage mal so, ich wusste, dass es dort sehr, sehr gute Wellen gibt und zwar damals aus einem Surfcamp, wo ich mit meinem Sohn damals gewesen bin, der Ralf Götze, so einer der, ich glaube, der älteste Surflehrer Deutschlands und der es auch schon am längsten macht, der hatte über die Malediven gesprochen, hat gesagt, dass es da mega gute Wellen gibt. Und das war so die Information, die ich hatte, mehr aber auch nicht.
Ja gut, aber es reicht ja schon mal. Also du weißt, was ich meine, ne? Also es gibt ja, wie gesagt, du kannst auch einiges googeln, aber so ein bisschen, wie Tobi auch gesagt hat, so sind Malediven schon, wenn man verbindet das nicht sofort mit
Surfen. Absolut, das geht den meisten so. Die sehen halt immer nur das flache Wasser, wo so ein Palmhai rumschwimmen und halt diese paradiesischen Sandstrände.
Genau.
Und wie gesagt, ganz flaches Wasser. Aber man muss ja immer sehen, das ist ja in den Atollen, ja. Aber diese Atollen haben ja Außenkanten sozusagen, wo halt der offene Ozean drauf trifft. Und genau da findet man sehr, sehr gute Wellen. Ja.
Das ist auch nochmal was ich mir krass vorstelle, dass du dieses, hast ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, mit dem Boot zu Wellen hinfahren. Mhm. Na, also tatsächlich muss ich zugeben, bei mir ist es so, ich bin am Strand, da vorne ist das Meer, da sind die Wellen, da gehe ich rein.
Zum Hund.
Ja. Und zack. So, weißt du, also teilweise ist es, ich meine, du warst ja auch schon in Portugal, es gibt da ja auch so die typischen Anfängerspots jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber wo du kein Riff oder so hast, keine Felsen. Genau, Beach Break. Mhm. Dankeschön.
Bitte was?
Beach Break.
Bedeutet, okay. Du hast einfach nur Sand drunter. Die Welle bricht nicht über einen Riff oder eine gewisse Fels- oder Korallenformation, die darunter ist, sondern die bricht über eine Sandbank. Ja.
Das heißt, wenn du. Man kann auch, sich da auch da wehtun, aber im Prinzip ist unten drunter nur Sand. Du wirst nicht über ein zum Beispiel scharfes Korallenriff geschoben oder so. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Und da gibt es auch Tage oder Momente, da kannst du halt, wenn du wirklich faul bist, kannst du halt zur Welle laufen.
Ja.
Ne? Also es ist relativ flach, du kannst stehen und sagst,
schön, bei der Lautheit geht schon.
Ja. Ja, die nehme ich, dann drehst du dich wirklich im Stehen. Kannst du dein Brett umdrehen und.
Ja. Das ist auf deinen Sessel.
Das ist auf dem Sessel, genau. Aber das finde ich halt krass, dass, ne, das sieht man auch im Film, finde ich, sieht man das ja auch so ein bisschen, dieses mit dem Boot, also irgendwo gefühlt mit dem Surfbrett vom Boot runterspringen und dann halt noch ein Stück paddeln, dass du halt an die Stelle kommst, wo dann die Wellen brechen. Mhm. Meistens dann, aber da sind ja wirklich meistens dann Riffe, ne?
Ich habe nur Riffe gesehen auf den Malediven.
Ja. Aber ist auch nicht ganz ungefährlich dann, oder?
Ja, du fällst halt nicht auf Sand, sondern du fällst halt auf den Riff.
Aber wie ist denn das so? Also ich meine, man sieht es ja in manchen Videos auch, aber es gibt ja schon auch Unterschiede zwischen
der Höhe
des Wassers über dem Riff, ne?
Ich sag mal so, habt ihr vielleicht die eine Welle gesehen, die ich da zusammen mit Asher Pacey gesurft bin auf den Malediven. Ich bin die morgens angepaddelt und es war halt gefühlt irgendwie so viel Wasser über dem Riff.
Ja, da willst du.
Und ich habe dann auch den Mädels gesagt, ey, passt bitte auf, ja. Das Wasser ist schon sehr, sehr flach, wenn ihr da jetzt reinpaddelt. Ja. Alles cool, machen wir schon. Ja. Hat funktioniert, ja. Ich glaube,
aber da
das war.
Halt nicht fallen dann.
Ja. Allgemein was gegen Fallen.
Aber da ist wirklich.
Ich sag mal so, ich habe dann irgendwann auch natürlich, ich bin die Elle mit Asher Pacey gesurft, ja. So einer meiner absoluten Lieblings-Freesurfer. Ja. Und wie gesagt, da kam halt aus Zufall irgendwie auch in derselben Welle an. Wir sind bis dato alles alleine gesurft. Ja. Einmal kam da ein anderes Boot an und ich sagte zu, was soll der Scheiß, was machen die Leute hier? Ja. Und dann kam da tatsächlich Asher Pacey rausgepaddelt. Und dann nur neben dem zu sitzen und zu sehen, wie der dort am Rippen ist, das ist schon was ganz Besonderes. Also wirklich großes Kino, ja, muss man sagen. Und es hat mich natürlich auch nochmal unheimlich motiviert. Ich sag mal so, ich hatte schon die ein oder andere Barrel in meinem Leben. Ja. Mhm. Aber
Tobi fragt gleich, was ist eine Barrel?
Er hat schon also erstmal, wer ist der Mann? Was ist Rippen und was ist Barrel?
Genau, Tobi.
Also,
ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Genau, also wie gesagt, hatte ich zwar schon, ja, aber dort war es dann wirklich so, dass ich so motiviert war und dann auch wirklich probiert habe, alles zu geben, sagen wir mal so, dass ich vor ihm gut performe, sagen wir es mal so. Mhm. Und habe dann auch meine 2-3 Barrels an dem Tag gehabt. Und das war schon ein riesen Erfolgserlebnis. Und mittlerweile bin ich jetzt auch an so einem Punkt, wo ich sage, ich möchte genau das verbessern, diesen Barrel Ride, dass ich da besser werde, weil das schon für mich so das höchste der Gefühle ist, was das Surfen angeht. Einfach, dass dieser Moment, paddelst im Normalfall eine sehr, sehr steile Welle an, du schaffst den Takeoff, du bist mit einmal, klappt die Welle über dich drüber, du bist praktisch ja, zwischen Luft und Wasser irgendwie, ganz schwer zu erklären, die Zeit verlangsamt sich tatsächlich, ja, also ganz cool, es läuft fast in Zeitlupe ab irgendwie alles. Und ja, es ist einfach ein unheimliches Gefühl. Und wenn du dann wieder rauskommst auch noch, ja, ist das unbeschreiblich. Ja.
Verstanden schon oder willst du mal nachfragen, was eine Barrel ist?
Kannst du mir vorstellen. Das wäre auch mein Tipp gewesen. Ich meine, das habt ihr ja schon mal gesehen. Barrel ist für mich eine runde Sache.
Ja,
genau.
Ja. Also es sind die, wenn die, ich versuch's mal zu erklären, wenn die Welle bricht und über dir zusammen praktisch. Was ist der Unterschied zwischen einem Barrel und einer Tube?
Das ist eigentlich dasselbe.
Eigentlich dasselbe.
Okay, gut. Also ja, wie ein Tunnel. Genau. Du fährst praktisch wie durch einen Tunnel und rippst du dann die Welle oder was war das? Rippen?
Rippen bedeutet einfach jemand, der wirklich sich richtig viele Wellen und richtig gut die Wellen absurft sozusagen.
Okay, ja. Und jetzt nochmal, wer ist der Mann?
Asher Pacey ist ein australischer Freesurfer, der unter anderem von Album gesponsert wird, so eine der Surfboard-Marken sozusagen. Ja, das ist wie so ein Kunstwerk sozusagen.
Aber jetzt muss ich auch kurz fragen, was heißt ein Freesurfer?
Ein Freesurfer ist jetzt kein Wettkampfsurfer, der jetzt zum Beispiel die WSL surft, sondern ein Freesurfer ist, der einfach super gut surft und halt von Leuten gefilmt wird, wenn er Surftrips macht sozusagen, weil es halt einfach beeindruckend ist. Und der surft dann auch, ja, vielleicht nicht jeder, aber die meisten surfen dann auch eher irgendwie ein Fisch, ein Mittellängen, Surfbrett, jetzt nicht unbedingt die Performance-Shortboard sozusagen, die wirklich die Wettkampfsurfer vorwiegend surfen, ja.
Ja, verstehe, okay, der ist so ein bisschen raus von diesem Competition-Ding.
Genau, ja. Der einfach wirklich nur das Surfen liebt. Und da würde ich mich auch eher einkategorisieren. Ich sag mal so, für einen Wettkampfsurfer bin ich eh viel zu schlecht, also würde mich auch eher in der kategorisieren, ja.
Aber ja, ich glaube, also ich kann das nachvollziehen. Ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, aber ich war auch noch nie in geeigneten Wellen, um das auch zuzugeben. Aber ich kann genau verstehen, dass das so das Nonplusultra ist oder das so das Feeling, was man haben will.
Mhm. Schon mal ist für jeden, denke ich, bei jedem Surfer irgendwie ein bisschen was anderes. Ja. Vielleicht mag das der eine sogar gar nicht, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber schon mal jeder hat so seine Sachen, die er liebt. Ja. Aber das, als ich das zum ersten Mal erfahren habe, war ich so, wow, krass, davon will ich mehr. Und ja.
Habt ihr da auch schon gefilmt dann, als ihr da diese Reise, also die von 4 Leuten hast du gerade gesprochen, ne? 2 Mädels?
Was heißt, wir haben gefilmt? Also ich sag mal so, auf dieser Reise ist ja sozusagen die Idee für das Ganze entstanden.
Okay, verstehe.
Nicht nur für den Brand, sondern auch für den Film. Die Idee ist dort auch entstanden. Und wir haben ein Video gedreht tatsächlich. Und zwar hatte, das erzähle ich ja auch im Film, hatte Anita, die sozusagen neu in der Truppe war, hatte Geburtstag auf dem Boot. Und ich sitze halt am Morgen da, erfahre das und sage, okay Anita, was immer du möchtest, hau raus, was wünschst du dir? Ja? Und da hat sie gesagt, ja, ich will eine sexy Surf-Session mit euch Boys haben. Ich so, hey, wie machen wir das jetzt, ja? Dann haben wir uns halt irgendwie in diese kurzen Surf-Unterhöschen geworfen, die man praktisch unter der Boardshort trägt. Haben uns mit Zink so ein bisschen Kriegsbemalung ins Gesicht gemalt und haben halt so eine Surf-Session abgehalten. Haben da halt irgendwie so ein witziges, ich würde mal sagen, YouTube-Video von gedreht. Und das Ganze haben wir Surf-Sexy genannt.
Das, da ist auch ein Ausschnitt im Film drin. Ne?
Genau, ja. Und ja, und so ist eigentlich die Idee für Surf Sexy entstanden, ja, mit diesem Video. Und habe dann halt ewig rumüberlegt, was mache ich damit? Und da ich ja schon immer irgendwie unterwegs gewesen bin, gerade was das Thema Plastik und ja, Vermüllung der Strände angeht, habe ich ja schon immer so probiert, ein bisschen entgegenzuwirken. Da habe ich gedacht, ey, das muss Teil von dem Ganzen sein. Und habe das sozusagen in den Brand mit einfließen lassen. Ja.
Das heißt, tatsächlich war die Brand, also klar, der Name war da schon geboren dann, so ein bisschen.
Ich wusste ehrlich gerade auch nicht, dass ich Klamotten machen will damit. Ich hatte eigentlich gar keine Idee.
Aber die Idee war trotzdem vor dem Film?
Die war, wie meinst du das jetzt?
Die Idee, die Marke oder ich sag jetzt mal Klamotten zu machen, die Idee war aber vor dem Film.
Ja, ist so ein bisschen Hand entstanden. Ist ja beides auf der gleichen Reise entstanden. Ja. Wir haben dann, wie gesagt, unter anderem einmal dieses Video an Anitas Geburtstag gedreht, das wir dann auch gegen Ende fertig geschnitten hatten und alle herzlich gelacht haben. War sehr, sehr cool geworden. Und dann sind wir einen Spot gesurft, der nennt sich Blue Bowl. Das ist ganz, ganz im Süden unten von den Malediven. Und bin zurück zum Boot gepaddelt und dann saß da so ein kleiner Bub im völlig zerstörten Surfbrett bei uns vom Boot und hat mich halt gefragt, ob ich nicht ein Surfbrett für ihn habe. Da habe ich gesagt, ich glaube, du spinnst ein bisschen, was für ein Surfbrett? Wohin? Ja. Mhm. Und bin halt hoch aufs Boot, habe Nano, also unserem Surfguide, von der ganzen Geschichte erzählt und der hat mir dann halt erklärt, dass es für die Kids hier fast unmöglich ist, überhaupt an Surfbretter zu kommen. Einmal werden auf den Malediven keine produziert, da gibt es auch keine Surfshops in dem Sinne. Und selbst wenn es welche geben würde, könnten sich die Kids das gar nicht leisten. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich sogar am selben Tag noch entschlossen, wir schenken dem Bub, den Nahschießer, schenken ihm ein Surfbrett. Und damit ist eigentlich so die Idee geboren dafür, dass wir runterkommen und einfach ein paar Surfbretter den Kids mitbringen. Das war so der Grundgedanke. Ich habe zu Nano gesagt, ey, wenn ich das nächste Mal hier runterkomme, ich sammle einfach irgendwie in Frankfurt und Umgebung, ich kenne ja viele, die sollen mal ihre alten Bretter, die eh irgendwie in der Garage liegen, sollen sie mal rausrücken und dann bringe ich die hier den Kids mit. Ja. Und das war so eigentlich der Grundgedanke. Ja. Und durch diesen Brand, den ich dann gegründet habe, ist die ganze Idee irgendwie immer mehr gewachsen. Ja. Am Anfang wollte ich eigentlich auch nur einen Vlog davon drehen, wie ich einfach vielleicht 10 Surfbretter mit runterbringe. Hab dann aber Gespräche mit Videografen geführt und da hat mich dann einer von denen auf die Idee gebracht, ey, guck mal, wenn wir schon da runterfahren, machen den ganzen Aufriss, bringen Surfbretter runter und so weiter, ey, dann lass doch gleich einen richtigen Film draus machen. Da dachte ich, okay, ja krass, ja, eigentlich hast du recht. Und so ist dann das, wie gesagt, immer mehr gewachsen und ist, wie gesagt, ein Film draus geworden. Ja.
Geil, krass. Ja.
Ja, aber was ich jetzt noch ergänzen will, weil das ist ja nicht so, du bist ja nicht da runtergefahren und hast einfach nur die Surfbretter übergeben. Du hast es ja wirklich noch mit einer Aktion verbunden, weil, wie man im Film sieht, hast du dich ja auch mit vor Ort mit Menschen zusammengeschlossen, um halt auch noch ein bisschen was für die Umwelt zu tun, beziehungsweise Aufklärung zu schaffen. Mhm. Also nicht du alleine, aber mit einer gewissen Gruppe von Menschen, zu denen du gerne noch was sagen kannst. Und hast ja noch praktisch, ich weiß nicht, ein Projekt unterstützt oder mehrere Projekte oder vielleicht, dass du da, weil das ist ja nur ein Teil, also der Film ist ja stark aufgebaut, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, aber du hast ja so wie diese Idee wächst, so aus deiner Leidenschaft raus und was du selber so schon erfahren hast mit dem Müll und so weiter. Und dann hast du das aber ja auch nochmal auf ein neues Level gehoben. Nicht nur das mit dem Surfen, sondern auch diese Nummer. Also hast du gut verbunden, finde ich. Also das Ganze hat Sinn ergeben, in kürzester Zeit erklärt.
Dankeschön. Ja, tatsächlich. Ich sage mal so, ohne Nano, den ich, wie gesagt, auf dem ersten Trip kennengelernt habe, der damals unser Surfguide war, dann eigentlich zur selben Zeit, als wir runter sind, seine eigene Company gegründet hat, Malediven Ventures. Also wenn jemand mal auf die Malediven möchte, einen Surftrip oder Schnorchel, Tauchtrip machen will, Malediven Ventures ist der Hammer. Ja. Und Nano ist, wie gesagt, der kennt, glaube ich, jeden auf den Malediven. Und der hat mich halt auch unheimlich unterstützt bei der ganzen Sache. Hat mich zum Beispiel an Azur gebracht, die, glaube ich, Hotels plastikfrei macht und da wirklich auch ganz tief in diesem Thema drin ist, was Plastikmüll angeht oder generell die Verschmutzung der Strände und generell der Malediven dort und da wirklich viel in dem Bereich arbeitet, die uns dann auch begleitet hat und auch natürlich viel beigebracht hat über die Malediven. Das ist, wie gesagt, alles über Nano geschehen sozusagen. Die Leute, die wir unten getroffen haben, die hat er alle organisiert und ich habe eben hier in Deutschland sozusagen praktisch die Leute organisiert, die mich unterstützt haben. Das sind einmal die ganzen Mädels gewesen, die mitgekommen sind. Ohne die hätte ich das auch gar nicht stemmen können. Das wäre viel zu teuer gewesen, so ein Boot alleine zu mieten. Und dadurch konnte ich das im Endeffekt einfach ausführen, weil ich, wie gesagt, genügend Supporter hatte, die mich dabei unterstützt haben. Ja. Auch unser Kameramann, der Kenzo, Kenzo Schwert, er, ohne ihn wäre es genauso wenig möglich gewesen. Er hat das, wie gesagt, klar, ich habe ihm den Flug und das Boot und so weiter gezahlt, ja. Aber er hat die ganze Arbeit, das Schneiden, das Filmen, die ganze Zeit, das hat er alles for free gemacht, ja. Hat das Projekt eben
auf seine Art und Weise unterstützt,
ja. Und so hat jeder, glaube ich, so ein bisschen seinen Teil dazu beigetragen, ja.
Was ich so faszinierend finde, ist ja, dass, also, was für uns so selbstverständlich ist und was auch krass gezeigt wird einfach in deinem Film. Hier, bei uns kommt die Müllabfuhr, du schmeißt rein, du, wenn du cool bist, dann trennst du noch. So, was ja auch schon so ein Ding ist, aber und dann ist dann die Sache für dich erledigt. Also, und wenn du dir nicht einen größeren Kopf drüber machst, wobei man das bei sich hier auch schon mal machen sollte, glaube ich, dann muss man sich nur mal drüber im Klaren werden, dass da nicht nur da, aber das jetzt mal als dein Beispiel, weil man es im Film ja auch gut sieht, da einfach keiner kommt, ne, um das alles abzuholen, um das irgendwie auf eine Deponie zu fahren oder sonst was damit zu machen, sondern da ist es beschränkter Platz, Kapazitäten, Möglichkeiten überhaupt, das irgendwie loszuwerden und so weiter und zusätzlich die Vermüllung der Strände, weil alles Mögliche da angespült ist, was nicht mal dein eigener Müll ist. Ne? So, und da was zu tun, auch weil die Menschen vor Ort ja auch, und das hast du ja auch schön gesagt in dem Film, dass die Kinder zum Beispiel, mit denen du dann unterwegs warst oder mit denen ihr unterwegs wart, dass die sind, die morgen gestalten und die morgen auch was dafür tun können, um daran was zu ändern. Also heute kann man noch begrenzt was tun, den Weg gehen, aber sie sind die von morgen, die halt die nächsten Schritte gehen müssen und werden und dass da, hast du schön gesagt, glaube ich, dass so ein paar von denen dabei sein werden, die dafür eine Idee, eine Lösung finden werden und so. Und da seid ihr ja nochmal an die Strände gegangen und habt halt gemeinsam Müll gesammelt mit, was hast du gesagt, glaube ich, 60 Kindern wart ihr unterwegs plus Eltern. Das war schon, was da, ich weiß nicht, wie lange wart ihr da unterwegs, wie viel lange habt ihr gesammelt, weil der Müllberg war schon ordentlich.
Das waren 20, 30 Minuten.
Das ging, ernsthaft?
Das, und ging, dann das? Das ging richtig fix, ja. Ich meine, wir waren ja viele auch, ja. Aber da sieht man, was eigentlich wirklich alles da, wie schnell das geht. Ja. Ich habe ja so meinen ersten Beach Cleanup, habe ich, wann war das, 2018, glaube ich, in Indonesien, in Simaja organisiert. Da habe ich auch damals meine allererste Barrel gecatcht und war super gehypt. Und habe irgendwie gesehen, dass dieser Strand, an dem ich da bin, was heißt, gar nicht mal so ein richtiger Strand, das waren mehr so große Steine, die praktisch den Strand da geformt haben und oben so eine kleine Mauer. Das war komplett zugemüllt. Ja. Da lagen teilweise auch so ganz kleine Stücke von so Styroporverpackungen und so vom Essen und es sah fürchterlich aus. Und dann haben wir irgendwie abends eine kleine Truppe beim Essen gesessen, waren so, ich glaube, 4, 5, 6 Leute waren wir. Und da habe ich halt gesagt, ey Leute, lass doch einfach mal, wir haben doch morgen Mittag bestimmt eh alle nichts zu tun, wir sind alle im Urlaub, lass doch mal diesen Strand oder diesen Abschnitt einfach da, wo wir surfen, lass den doch einfach mal sauber machen. Und alle, ja, geile Idee, komm, das machen wir. Und sind dann tatsächlich so nach dem Surf, sind wir dann, ich glaube so um die Mittagszeit war das, sind wir dann dahin, haben angefangen da den Strand zu säubern. Und da kamen auf einmal immer mehr Leute dazu. Teilweise Locals sind dazu gekommen, haben einen Mülltonnen hingestellt und haben uns unterstützt. Und das hat so einen schönen Vibe irgendwie gegeben, weil, ja, die eigentlich mal gesagt haben, ey, da macht ja mal jemand was. Und ist denen vielleicht auch dadurch erst aufgefallen, dass das wirklich scheiße ist, gerade den Locals, weil die hatten, gerade in Indonesien, die Locals haben dann nicht so den Sense für sozusagen. Mhm. Ja, die haben einfach andere Sorgen, ja, als so etwas. Und einfach zu sehen, wie daraus einfach so viel mehr entstanden ist, das war einfach eine unheimlich schöne Erfahrung, ja. Und ja, und genau das wollten wir, wie gesagt, dann immer fortführen. Ja.
Stark. Und dann im Anschluss, nach dieser halben Stunde, habt ihr dann auch dort die mitgebrachten Surfbretter verteilt? Ne?
Genau, die haben wir eigentlich auf viel mehr Inseln verteilt dort. Das ist auch sowas, was ich auch wieder sagen muss, was ich einfach so beeindruckend finde. Ja. Es sind ja auch Menschen, die haben jetzt nicht so viel dort. Ja. Mhm. Dann haben wir uns einen Abend, bevor das Ganze losging, sind wir am Hafen dort angekommen und hatten halt so ein, ja, ein paar von den Councils etc., die da mitorganisiert haben, auch von dieser Blue Guild Foundation, die da mitgewirkt hat. Da hatten wir dann auf dem Boden, da habe ich gesagt, okay, ey, was braucht ihr denn an Brettern? Erzählt doch einfach mal, ja. Und dann haben sie gesagt, ey, wir würden das, das, das und das nehmen. Und dann sage ich, ach, Moment mal, wir haben 35 Bretter hier und das waren vielleicht 12 Bretter oder so, die die haben wollten. Dann sage ich, ihr könnt ruhig mehr nehmen, habe ich gesagt. Ja. Und dann haben sie gesagt, nee, wir brauchen nicht mehr. Aber wir haben noch eine Nachbarinsel, die könnten vielleicht, die haben auch eine Welle, die könnten vielleicht auch noch 2-3 Bretter gebrauchen. Da habe ich gesagt, natürlich, ja, gerne. Ja. Und wenn ich dann das so mit irgendwie hier unserer westlichen Zivilisation, sage ich immer gerne, vergleiche, da probiert immer nur jeder so viel zu fressen, wie er nur kann, ja, am besten bis er platzt, ja. Und gewonnen hat er dadurch aber auch nichts, ja. Und die teilen miteinander, ja, unterstützen sich gegenseitig, ja. Und das fand ich wirklich so beeindruckend, dass die einfach so einen ganz anderen Mindset haben, als wir das hier haben, ja. Und ich hatte immer dieses immer mehr, immer höher, immer schneller, immer weiter, ja. Nee, man muss sich auch mal mit dem zufrieden geben, was man hat, ja. Und vielleicht das, was man mehr hat, teilen.
Ich fand es auch sehr schön am Ende vom Film, dass genau der Part in Form von so einem von Schriften eingeblendet wurde. Weißt du, was ich meine? So, dass so, der Film ist ja zu Ende und dann kommt aber so diese, und die anderen Bretter haben wir da und da und da verteilt. Mhm. Hat ein bisschen diesen Vibe gehabt von, wenn so ein Film zu Ende ist und dann immer so hingeschrieben wird und aus ihm ist das und das geworden. Mhm. Und dann, weißt du, was ich meine? Ja. So, das liebe ich sowieso bei Filmen, deswegen dachte ich so, auch, als das dann am Ende war, dachte ich so, ah, guck mal, geil. So noch so dieses die Tüpfelchen da drauf. Aber die Boards, die waren neu, ne? Also die wurden...
Teils.
Also teilweise auch dann durch Spenden wahrscheinlich.
Genau, ich habe ja über GoFundMe habe ich so eine Spendenaktion ins Leben gerufen.
Ja.
Davon konnten, habe ich über, oh, wie hießen sie mal, Ocean and Earth, habe ich dann 10 Softtops neu gekauft. Mit dem Geld, was eben gespendet worden ist. Genau, und die haben wir dann, wie gesagt, so mit einem, wie sagt man, mit so einem, ja, dann haben wir runterschiffen lassen, dann direkt von der Company sozusagen, die uns die verkauft hat. Und den Rest habe ich tatsächlich so gebrauchte Surfbretter eingesammelt. Nano hatte unten auch noch ein paar gesammelt. Ich habe hier auch noch ein paar gehabt. Und wie gesagt, am Ende hatten wir, glaube ich, 34 oder 35 Bretter, die da runtergeschifft worden.
Und die von hier habt ihr alle mitgenommen im Flugzeug?
Nee, die habe ich vorher mit DHL einfach runtergeschickt. Ich habe erst nach einem Dienstleister gesucht. Bin ich irgendwie gar nicht weitergekommen. Ist auch extrem teuer. Und tatsächlich, DHL hat es irgendwie recht günstig hingekriegt, ja.
Günstiger, als wenn du es im Flugzeug mitnimmst, für dich wahrscheinlich, ja, ne? Ja. So witzig. Ja, ist echt so.
Das ist cool, hat sich auch gefreut. Ja, ich flieg mal ein paar. Ja? So ein Typ, der. Ja.
Ne, geil. Und dann, und, aber jetzt würde mich tatsächlich interessieren, deswegen kurz Schande auf unser Haupt. Wir haben den Film erst, also ich habe ihn gestern geguckt, Tobi heute, weil du ihn uns netterweise natürlich geschickt hast, damit wir auch ein bisschen wissen, worüber wir sprechen können, unter anderem noch. Aber du hast mit dem Film auch einen Preis gewonnen.
Genau, ja.
Und dann sag doch mal kurz den Zuhörern, welcher Preis das ist.
Ja, oder genau. War. Und zwar ist es das allererste internationale Sportfilmfestival gewesen, hier in Frankfurt.
Ja.
Und für mich halt so gesehen super besonders, dass ich wirklich, das war auch meine Filmpremiere. Ich habe mich vorher schon bei anderen Festivals beworben.
Ah, du musst dich mit dem Film bewerben?
Natürlich, okay. Natürlich, ja.
Ja, gut.
Es sind, glaube ich, insgesamt 40 verschiedene Filme aus dem Sportbereich. Auch viele Nischensportarten sind gezeigt worden. Und ja, ich weiß noch, ich stehe da bei der Preisverleihung. Ich habe das erst gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass überhaupt eine Preisverleihung stattfindet. Und das habe ich erst so auf dem letzten Drücker irgendwie erfahren. Und stehe dann da und dann liest halt vorne irgendwie vor, ja, der Preis für Social Engagement, sind wir sehr froh, dass wir den an einen Frankfurter Filmemacher vergeben können. Und ich war so, Moment mal, der andere Frankfurter Filmemacher, das war das Fußballgeschichte, der hat doch schon einen Preis gekriegt. Und dann war ich so, boah, krass. Und auf einmal wird mein Trailer abgespielt. Und ich war nur so, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein.
Geil.
Also okay. War völlig überwältigt in dem Moment. Dann bin ich auch noch da vorne und wusste eigentlich gar nicht richtig, was ich erzählen soll. Hab dann trotzdem, glaube ich, noch eine ganz gute Rede aus dem Ärmel geschüttelt. Und ja, ein ganz, ganz besonderer Moment. Und vor allem auch einfach mal schön zu sehen, wie gesagt, man steckt ja schon sehr, sehr viel Energie und Arbeit in solche Geschichten. Ja. Klar, vielleicht brauche ich diese Wertschätzung. Würde ich jetzt nicht davon abhängig machen, sowas wieder zu tun. Aber es ist einfach unglaublich schön, ja, so eine Wertschätzung mal zu bekommen, ja, das ist ja praktisch das, was man, wo man wirklich auch hart dran gearbeitet hat, dass man, ja, gesagt, dass es einfach honoriert wird. Und das ist einfach ein sehr, sehr schöner, bewegender Moment auch für mich gewesen. Ja, hat mich unheimlich stolz gemacht, dass ich da diesen Filmpreis gewonnen habe, ja.
Kann ich zu 100% verstehen, aber ich muss auch sagen, verdient.
Dankeschön.
Aber was jetzt, ich meine, was alle brennend interessiert, die jetzt hier zuhören, das müssen wir jetzt schon noch irgendwie mal klären. Kann man diesen Film eines Tages irgendwie irgendwo sehen? Außer wenn man den, wie wir, illegal von dir geschickt bekommt. Wobei nicht illegal, aber du hast ihn ja uns geschickt, ja.
Mit Sicherheit, ich möchte ehrlich gesagt nicht so viel dazu sagen aktuell, okay, weil ich mich gerade noch für, sag mal, für ein sehr, sehr großes Filmfestival bewerben möchte mit diesem Film. Mhm. Ich hoffe, ich habe überhaupt die Möglichkeit da reinzukommen, weil ich ja schon mal bei einem Filmfestival gezeigt worden bin. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Entweder werdet ihr es dann bei diesem Festival sehen können oder ich werde das, wenn das nicht klappen sollte, wovon ich nicht ausgehe natürlich, bin ja sehr, sehr positiv eingestellt.
Sehr gut.
will ich das im Zusammenhang auch ein bisschen hier mit dem Kinderbuch, ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal dazu,
ja,
möchte ich das irgendwie so ein bisschen zusammen in einen Topf werfen, weil das irgendwie gut zusammenpasst. Ja. Möchte das irgendwie ein bisschen miteinander vermarkten und dann denke ich mir, wird der Film vielleicht auf Amazon zu bekommen sein, vielleicht werde ich ihn auch auf YouTube hochladen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, okay, wie das Ganze stattfinden soll. Es kann auch sein, dass es nochmal von dem Internationalen Sportfilmfestival aus Frankfurt, dass die auch nochmal einen YouTube-Kanal machen, wo der Film dann auch zu sehen sein wird.
Okay. Ja?
Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr den Film vielleicht in Zukunft sehen könnt. Ja,
ja, alles gut, ich wollte nur mal, ne, weil es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, okay, die reden jetzt
auch sehen. Wann. Den muss man auch sehen. Weil das sind
ja, ja, 100%.
Du hast gerade von dem Film von Tscherno gesprochen, mit BK West United, den wir dort auch gesehen haben.
Ja.
Das sind einfach so Sachen, die, ich sag mal so, die nicht so die Masse bekommen, aber die, also, ne, die nicht vielleicht jetzt in den normalen Kinos abgespielt, aber die sind so wichtige Geschichten, die da erzählt werden und so, gerade was du sagst, auch dieses soziale Engagement, oder bewegende Schicksale oder Biografien. Ich finde, das muss man eigentlich viel mehr gucken, weil das einfach inspiriert. Ich finde, das erweitert einfach den Horizont. Wenn ich einen guten Film gucke, auch, ja, okay, aber das sind so Sachen, die einen immer noch mal kitzeln, auch selber so ein bisschen was an sich zu drehen oder wenn es der eine Film nicht ist, wenn den anderen noch dazu guckst und dann noch mal vielleicht ein und dann diese ganzen Geschichten irgendwie zusammennimmst und dann irgendwann sagst so, boah, ja, nicht unbedingt gleich irgendwie eine Rettungsorganisation gründen, aber vielleicht für sich selber zu retten, indem man sagt, okay, ich muss mal raus hier oder was kann man denn da machen, was kann man hier machen, wie kann ich irgendwie helfen oder was auch immer. Also ich finde, diese Art von Geschichten erzählen und gerade auch der Film, der hat so einen geilen Vibe, finde ich, hab ich dir ja schon gesagt, aber so dieses, also der transportiert ja auch eine Message, ne, in einer gewissen Art und Weise, wo man auch nicht erschlagen wird. Ne? Also es gibt ja manchmal so Sachen, dann wird halt so Panik und die Welt geht unter und was auch immer. Aber da ist es halt so gesagt, hier gibt es ein Problem und hier, das mache ich gerne und das mache ich gerne und kümmere mich um das Problem, so ungefähr, ja. Also, dass man sagt, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Dingen umzugehen und man muss auch nicht immer gleich sagen, hier oben anfangen und alles drum und dran, sondern für sich in seinem Bereich anfangen. Die da oben müssten mal auch bei sich selber anfangen, wenn es um andere Bereiche geht, ne, oder um dieselben Bereiche geht. Aber die Art und Weise, wie du das jetzt da umgesetzt hast, auch mit dem Film umgesetzt und begleitet, weil ich meine, es ist immer so eine Waagschale, ne? Stelle ich das jetzt da, zeige ich das den Leuten oder mache ich das für die Leute vor Ort, aber es geht halt das eine nicht ohne das andere. Mhm. Wenn es auf die Art und Weise wie mit diesem Film, fand ich absolut top, weil du hast halt auch in diesem Film so dieses echte und authentische gesehen. Du hast die Kids gesehen, ne? Wie sie sich gefreut haben mit den Surfboards oder auch wie die gecheckt haben, was sie da gemacht haben mit dem Müllsammeln, ne? Dass das ihre Umwelt ist, dass das ihr Lebensraum ist und wie die da gemeinsam das alles gesammelt haben und dann zusammen danach surfen gelernt haben und die Bretter bekommen haben. Das ist schon so ein Stück echtes Ding, das da wirklich dokumentiert wird und eben nicht ein Film gezeigt wird, sondern es ist eine Dokumentation, was da passiert ist und nicht unbedingt inszeniert ist, weil das merkt man, finde ich, bei dem Film sehr cool, dass das einfach eine Begleitung ist,
ja,
und da diese Message transportiert. Also muss man einfach mehr sehen, finde ich. Also solche Sachen. Und dafür, ja, eine Plattform ist da auf jeden Fall sicher. Klar, es gibt viele coole Reportagen, die man auch immer irgendwo gucken kann. Ich gucke gerne dritte Programme oder was ich vorhin gesagt habe, Arte oder so, gibt es immer. Und ich finde, das ist auch sowas, was da so in diese Richtung reingehört. Aber du hast, es ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist nischig oder sowas, ne? Aber du weißt, was ich meine. Es ist so, ich finde, das müsste man mehr gucken. Als das, was so einen überschwemmt mit dem ganzen Tag und überall, ist immer so, ja, das ist das Plastik im Ozean sozusagen.
Das ist das Plastik in unseren Köpfen, ja.
Ja, genau, das ist tatsächlich so. Und wenn du dann mal schon sowas hast, dann fand ich das sehr, sehr erfrischend. Und ich habe das auch tatsächlich mit einem meiner Söhne vorhin geguckt. Und es war, ja, der hat gesagt so, oh, so lang geht der? Also es war jetzt nicht so lang. Ja, aber da sieht man schon, was die Aufmerksamkeitsspanne war.
25 Minuten, ja.
Ja,
ich wollte gerade eben sagen, ich wollte ohne Spaß eben gerade sagen, und das, also, naja, ich drück's jetzt extra anders aus. Und er geht auch nicht so lang. Was aber ich gar nicht so meine, mit dass ich diese Aufmerksamkeit. Also für mich hätte der auch eine Stunde gehen können, aber ich finde das gut, dass er nicht eine Stunde oder 90 Minuten geht, obwohl man das alles 100% hätte auch so lang ausdehnen können.
Wir hätten
auch
Material bestimmt für 40, 50 Minuten gehabt.
Genau.
Aber wir haben es einmal bewusst so kurz gemacht, weil er ja bei einem Festival auch gezeigt werden soll.
Ja.
Und da kann man jetzt auch nicht einen Stundenfilm, da haben ja die anderen Filme keinen Platz mehr.
Genau.
Ja, das ist die eine Sache. Und gerade, denke ich mal, in der heutigen Zeit, wie ich schon sagte, sein Sohn hat gesagt, hey, das ist aber lang.
Da, er saß da, er ist nicht weg, er hat kein Handy rausgeholt, kein nix. Also es war,
die Aufmerksamkeit,
hat gefesselt.
Genau, die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach viel, viel kürzer geworden. Ja. Wir hatten wie so den ganzen Tag mit Instagram-Videos. Und wenn allein schon, wenn so ein Instagram-Video irgendwie eine Minute geht, auch wenn es dich interessiert, wischst du vielleicht trotzdem weiter, weil du es einfach gewöhnt bist so. Ja? Und wie gesagt, ich sag mal so, wir müllen uns den ganzen Tag mit so viel Mist zu. Auch Filme, die wir konsumieren. Ich weiß nicht, irgendwie wenn ich früher einen Film geguckt habe, ich habe den teilweise 3-4 Mal gesehen, ja, wenn ich ihn gut fand. Ja. Und du bist nach diesem Film, wachst du so, boah, war das krass, der Film hätte auch länger gehen können. Ja. Und heute gucken wir irgendwie einen Film nach dem anderen, wir konsumieren nur noch. Ja,
wir gucken Serienstaffeln am Stück.
Und das Schlimme ist, ich weiß teilweise, Ich habe letzte Woche 3 Filme gesehen und den einen und 2 davon kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist, weil wir einfach so überladen sind, ja. Und deswegen denke ich mal, gerade solche Geschichten oder vielleicht auch so ein bisschen so Independent-Filme und so, die haben einfach manchmal so viel Mehrwert und machen im Endeffekt so viel mehr Spaß zu gucken, obwohl wir uns irgendwie dann unterbewusst vielleicht irgendwie ein bisschen davor sträuben.
Ja, ja, aber vielleicht sind die uns tatsächlich auch näher. Also, ne, also dieser Film, wie gesagt, mein Sohn saß auch da, der hat auch gefesselt. Ne, und
was du hast ihn gefesselt?
Ich habe ihn gefesselt, damit er guckt. Er hat sich nicht bewegt, ist nicht weggegangen, hat nichts rausgeholt.
Nix.
Ich habe ihn gefesselt. Nein, der Film hat ihn gefesselt. Und das ist so, weil auch in dieser kurzen Zeit, also dieser Aufbau dieser Geschichte, ne, mit diesen verschiedenen Ebenen, also mit deiner Reise und mit dem Jungen und wie du das gerade bei uns auch geschildert hast, wie ist dieser Film halt auch aufgebaut und was daraus geworden ist. Ich finde, in dieser kurzen Zeit sind die verschiedenen Ebenen und Kapitel, die du da aufgeschlagen hast, so gut dargestellt und wirklich auch die Problematik dargestellt und dieses ganze Projekt begleitet, dass ich sag mal so, ich hätte gerne mehr gehabt, einfach so vom Gefühl her und vom Gucken her, aber es braucht nicht mehr.
Genau.
So, das und das dementsprechend.
Ja, cool. Schön.
Wir müssen mal ja noch zum Buch kommen.
Genau, ja. Was kann ich denn dazu sagen?
Also mich würde erstmal interessieren, wir haben ja schon geklärt, es kam ja so ein bisschen, viele Ideen haben ja ineinander gegriffen. Also ja, die Filmidee plus Brand oder Brandname schon mal und so. Wann kam das?
Also die Idee ist tatsächlich auch jetzt bei dem Filmdreh entstanden, weil ich da, wie gesagt, auch so viel mit den Kids dort zu tun hatte und gerade mit den jüngeren Kids. Und ich hatte ja auch so ein paar Sachen gesagt, wie gesagt, ihr seid die nächste Generation, ihr seid die vielleicht die Lösung mal für so etwas finden.
Ja.
Und mir ist damals der Gedanke gekommen, weil die haben mich dann auch gefragt, hast du einen YouTube-Kanal, hast du das, hast du jenes? Und dann sage ich, ja, nicht so wirklich den YouTube-Kanal. Und da habe ich mir gedacht, wie kann ich gerade die ganz jungen Kids vor allem, ja, wie kann ich die schon mal abholen, dass die schon ein gewisses Bewusstsein gerade für solche Themen entwickeln, ja. Das ist mir eingefallen, das steht auch vorne, sag mal, im Vorwort steht das drin. Da habe ich mir Gedanken gemacht, wie ist es denn bei mir dazu gekommen, dass ich überhaupt so diese Verbindung zum Ozean bekommen habe. Ich glaube, ich hatte es dir später, vorher schon mal erzählt, ich bin ja auf einem Reiterhof groß geworden, mein Papa hat einen Reiterhof gehabt, bei Greis Gießen dort hinten. Meine Oma hat irgendwie so die Straße hochgewohnt. Ich habe viel Zeit mit meiner Oma damals verbracht. Meine Oma war eine sehr, sehr belesene Frau. Die hat so ein Zimmer gehabt, das war wie so ein Arbeitszimmer, das war voller Lexikas und Bücher. Und ich habe mir dann immer diese ganzen Meereslexikas rausgenommen mit Walen, mit Delfinen, mit Haien und so weiter. Habe mir diese Bilder angeschaut, konnte einfach stundenlang in diese Welt eintauchen, in diese Bilder einfach, in diese Meereswelten. Ja. Und ich sag mal so, wenn du den kleinen Lenny damals gefragt hast, was willst du mal werden, wenn du groß bist, da habe ich dich mit so Augen angeguckt und gesagt, Unterwasserforscher. Ja. Und ich sag mal so, das hat eigentlich so diese wirkliche Leidenschaft für den Ozean damals schon, also ganz, ganz früh in mir geweckt.
Die erste Leidenschaft kam aus Büchern.
Genau, tatsächlich. Krass. Ja. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ey, warum mache ich nicht einfach ein Kinderbuch, wo ich den Kindern vielleicht schon mal, wie gesagt, irgendwie eine Geschichte, irgendwie sie damit abhole und schon mal so ein gewisses Bewusstsein dafür wecke, ja, dass da was ist und ja, vielleicht auch schon damit Leidenschaft wecke. Und ich sag mal so, ich habe das Buch ja schon ein bisschen verteilt und auch schon ein bisschen verkauft. Ist mittlerweile auch schon auf Amazon erhältlich. Ist auch nur der erste Teil, da werden noch mehrere folgen. Der zweite ist auch schon fast fertig. Genau, habe das einem Bekannten gegeben und die rief mich dann, oder ein Bekannter war es tatsächlich, und der rief mich dann an, hat gesagt, Lenny, du Arsch, hat er gesagt, was hast du mir angetan? Sag ich, wieso, was ist denn los? Sagt er, ja, jetzt muss ich auch in Surfurlaub fahren. Mein Sohn will jetzt unbedingt Surfer werden. Ja. Da sagt er, yeah, ich hab's geschafft. Sehr gut. Also,
aber es geht nicht nur um Surfen, es geht auch um Müll, ne? Also um diese ganze Thematik, oder? So ein bisschen?
Genau, ja, also ich sage mal so.
Du kannst mal sagen, für die, die nicht gucken, also das Buch heißt Rettung aus dem Netz.
Jetzt heißt erstmal Lenny, der kleine Surfer.
Ja, oh, sorry. Aber das
große oben drüber liest du nicht, oder?
Das ist doch aber der oh, sorry, die Geschichte heißt Rettung aus dem Netz, richtig?
Genau, also das ist der erste Band, sagen wir es mal so. Das Buch an sich ist Lenny, der kleine Surfer.
Das ist schon richtig. Wenn du Paw Patrol weglässt. Lenny, der kleine Surfer, ist erstmal der Held, nehme ich an. Ja, ich habe es ja noch nicht gelesen, aber ich gehe schwer davon aus.
Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten.
Nein. Ich kann ruhig erzählen, worum es geht. Also, ich mal.
Aber dann...
Ja, ja. So ist Endeffekt. Ich glaube, die Kinder gucken den Podcast nicht, das machen ja, die stimmt, Eltern. Hast recht, die wollen das Buch unbedingt für ihre Kids kaufen.
Das hast du recht, stimmt. Du hast recht. Spoiler. Los.
Genau, also die Geschichte handelt von Lenny, dem kleinen Surfer, ja. Der irgendwie morgens zum Surfen geht, denkt, es ist ein super Tag heute zum Surfen, springt ins Wasser, paddelt gerade zu seiner Welle raus, mit einmal taucht ein Delfin auf, Finn heißt der Gute, und der bittet ihn um Hilfe, weil eine Freundin von ihm in Not ist. Mhm. Sie steckt gerade in einem alten Fischernetz fest und er schafft es nicht alleine, sie zu befreien. Dann düsen die zwei natürlich über den offenen Ozean zu Luna, der kleinen Schildkröte, die gerade in so einem Fischernetz gefangen ist, in so einem alten. Und Lenny befreit sie daraus und danach unterhalten sie sich, beschließen zusammen surfen zu gehen und werden die besten Freunde. Das ist so im Großen und Ganzen die Essenz der Geschichte. Es soll, wie gesagt, um Freundschaft gehen, was halt in meinen Augen ein unheimliches, wichtiges Thema ist. Ja. Auch gerade für junge Menschen, wie wichtig Freunde sind. Ja. Es soll, wie gesagt, um Meeresschutz gehen, generell oder auch um Umweltschutz an sich.
Ja.
Dafür ein Bewusstsein zu wecken und einfach die Freude am Surfen zu vermitteln. Ja. Das sind so diese drei Punkte, die ich in dem Buch eigentlich ansprechen will. Und wie gesagt, da wird immer mehr kommen. Ja. Ich werde auch in den nächsten Bändern vielleicht auch noch so ein bisschen aus der eigenen Geschichte, sagen wir es mal so, die Geschichtenform so ein bisschen... Mhm. Kindgerecht natürlich. Und ja, seid mal gespannt, da kommt noch einiges mehr. Ja.
Finde ich eine sehr, sehr geile Idee. Ja, Tobi, du wolltest das sagen?
Ja, ich habe es jetzt mal, während du, ich habe dir natürlich zugehört, aber ich habe auch mal reingeguckt. Das ist nämlich cool, weil du hast nämlich auch hinten so wie eine Art kleines, wie heißt es, Wiki.
Ah, ja, genau.
So, ja. Dass man ja auch mal erklärt, was das ist.
Ja, und super.
So Info-Ding.
Ja, das war so, die Idee war halt auch, ich möchte auch einen Mehrwert bieten für die Kids. Ja. Mhm. Das heißt, das ist nicht nur einfach eine schöne Geschichte, sondern es gibt immer drei Lektionen am Ende. Das ist Surfen lernen mit Lenny, dann etwas über die Meeresbewohner, in dem Fall haben wir über Luna gesprochen, eine grüne Meeresschildkröte, und dann natürlich die Gefahren, die für das Meer sozusagen da sind, in dem Fall wie in der Geschichte das alte Fischernetz, ein Geisternetz sozusagen. Genau, immer drei Lektionen am Ende der Bücher, dass wie gesagt auch ein kleiner Mehrwert dabei ist.
Ja. Wir werden es ja definitiv alles verlinken. Ich muss aber auch noch mal ganz kurz auf deine Instagram-Seite hinweisen. Da habe ich auch ein, zwei Sachen mir angeguckt. Also ich habe mir alles mal durch, aber da gab es auch ein, zwei ganz so ein bisschen traurige Videos auch mit den ganzen Korallenriffen und so.
Mhm.
Weißt du noch, was ich meine?
Wo genau.
Es, glaube ich, auch so ein bisschen darum ging, ob wenn es zu olympisch wird oder so Geschichte, war das?
Ah, genau. Ja, das war damals, ich hatte damals noch eine Kooperation mit den Coral Gardeners oder Weird, oder wie hieß es nochmal? Save the Reef oder ich weiß nicht mehr, da gab es nochmal eine extra Abspaltung von den Coral Gardeners für Unternehmer wie mich, dass man wie gesagt, einmal Gelder sammeln kann, um Korallen zu adoptieren zum Beispiel und so weiter. Und ich wollte, wie gesagt, damals beides machen, aber leider wurde das aufgelöst irgendwie und ist dann, konnte ich dann nicht mehr weitermachen mit denen. Aber das ist, wie gesagt, auch noch so ein großes Anliegen von mir. Ich bin ja auch selber leidenschaftlicher Freediver zum Beispiel, habe auch einen Tauchschein unter anderem, also Flaschentauchen, bin aber immer mehr so Richtung Freediven gedriftet und ich bin halt auch an schönen Orten gewesen, die ich dann Jahre später wieder besucht habe und man einfach gesehen haben, dass die Korallen sich verändert haben. Ja? Mhm. Liegt da ein bisschen an der Erwärmung oder Klimawandel, dass die Ozeane wärmer werden und dadurch die Korallen bleichen und dann halt peu à peu absterben. Und ich sage mal so, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, ich habe es jetzt gerade, habe es nicht nochmal angeschaut vor dem Podcast, aber ich glaube, ungefähr 90-95% des Lebens, was im Meer ist, wird in diesen Korallenriffen geboren. Und wenn die sterben, stirbt der ganze Ozean. Ja. Mhm. Und da ist das eben auch ein wichtiger Punkt, warum wir dort eben einfach ansetzen müssen und die eben retten müssen. Ja,
100%. Aber ich finde es sehr gut. Aber ich finde es auch geil, dass du, dass es irgendwie so. Es gab wie so eine Initialzündung schon fast, wo das dann alles, also weißt du, was ich meine? Ich meine, klar, du sagst immer so, die Idee mit dem Buch oder so, das ist schon mal ein bisschen immer da gewesen, aber irgendwie war das alles so, zack, okay, das hat sich alles so ergeben, weißt du, so jetzt, okay, Film, dann kommen Leute dazu, die dabei sein wollen, die helfen, dann wird irgendwie zeitgleich gefühlt noch der Name entwickelt, weißt du, das war schon alles so ein bisschen, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal Schicksalsfügung, aber genau, lass uns noch mal kurz über die Marke sprechen. Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, du hast gesagt, wie war das nochmal, wenn man ein Teil kauft?
Ja, wird ein Kilo Ocean Plastic.
Bei einem Teil?
Genau, für jedes Teil, was ich verkaufe, lass jetzt die Tasche, der Pulli hier sein, recycle ich ein Kilo Ocean Plastic. Ja.
Okay, du lässt das recyceln quasi.
Genau, ja. Also ich mache das nicht selber.
Ja, klar.
Genau, ich habe da, wie gesagt, einen Partner, den habe ich auch damals, wann war das? 2019, ist eine kleine Firma, sind ein deutsches Ehepaar ist das, die wohnen in Arugam Bay oder in der Nähe von Arugam Bay in Sri Lanka und die haben dort eine Marke gegründet und zwar machen die aus alten Reissäcken, machen die Taschen, machen alles mögliche daraus, Taschen, zum Beispiel mein Laptop Case ist von denen, ich habe zum Beispiel auch was mit denen produziert, ist zum Beispiel einfach so eine Art Duffelbag, Sportbeutel hier, auch ein super schönes Teil, wird aus dem alten Reissack gemacht, also upgecycelt. Und genau, die habe ich damals kennengelernt und die hatten, wie gesagt, einmal diesen Brand, Rice & Carry heißt der, und haben aber noch nebenbei Wasteless Arugam Bay gegründet. Mhm. Das ist einfach so eine Organisation, die, also Cages, mit denen habe ich auch schon zusammen gesponsert, habe ich zwei so, ich sag mal, Trash Cages habe ich sie genannt, die dann am Strand aufgestellt werden, wo die Leute dann am Strandgang einfach Flaschen reinwerfen können. Mhm. Die dann von Wasteless eingesammelt werden und dann eben bei dem Grundstück werden die ganzen Sachen dann sortiert, werden dann teilweise wird aus den Körpern der Flaschen werden, glaube ich, Kleidung gemacht und aus den Deckeln, wie gesagt, werden zum Beispiel solche Sachen hier hergestellt, wie das hier.
So Verschlüsse und
genau, ja, sowas, ja.
Okay.
Ich glaube, hier habe ich jetzt nichts davon dran. An meinem Rucksack sind da so ein paar Sachen dran.
Mhm.
Genau, ja, und mit denen habe ich das dann damals einfach, kam die Idee, ich habe sie darauf angesprochen, haben gesagt, ja geil, machen wir. Und die kriegen halt einen gewissen Obolus immer. Und dafür recyceln sie halt Plastik für mich. Ja.
Und also ich habe ja auch mal drauf geschaut auf die Shop-Seite.
Mhm.
Ist überschaubar,
was
jetzt gar nicht negativ gemeint ist, sondern wächst das? Wächst das noch? Soll das noch wachsen? Oder willst du das auch,
ich sage mal bewusst,
vielleicht ein bisschen. Exklusiver wäre falsch, aber weißt du, was ich meine? So ein bisschen
ich sage mal so,
kleiner
ich bin gerade dabei, auch den Online-Shop mal ein bisschen zu überarbeiten. Mhm. Ich sag mal, ich habe das Ding damals selber komplett zusammengebaut. Ich habe damals angefangen, ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Ja. Ich bin jetzt auch nicht der krasse Computer-Nerd, ganz im Gegenteil eher. Aber wie gesagt, ich habe dann diesen Shop irgendwie gebaut. Das war so eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Ist natürlich nicht perfekt gewesen. Jetzt habe ich mir da auch nochmal ein kleines Teaching geben lassen oder zumindest ein Gold, was ich daran verbessern muss, dass der auch besser performt sozusagen. Ja.
Mhm.
Wie gesagt, das sind so viele Baustellen, die ich habe. Dazu habe ich ja auch noch einen Alltagsjob. Mhm. Muss ja für einen 17-jährigen Bub sorgen, ja. Und wie gesagt, ich mache das alles irgendwo in meiner Freizeit sozusagen, den Shop, das Buch hier, das sind alles Dinge, die ich so nebenbei mache, ja, neben meiner normalen Arbeit sozusagen. Ja. Also ich bin an allen dran, aber es kann manchmal ein bisschen länger bei mir dauern, weil mir halt doch irgendwann manchmal ein bisschen die Zeit dafür fehlt. Ja.
Absolut verständlich. Also ich Wir beide machen ja auch einen Podcast hier neben unserem normalen Job. Wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt noch einen Film drehen oder ich müsste jetzt. Also ja, ich kann mal gar nicht genau nachvollziehen, was da alles dahinter steckt.
Ja, das ist ja auch nicht wenig.
Nee, sag ich
was ja. Was du mal nebenher kurz machst.
Genau.
Ja. Also, ja.
Aber ich kann das sehr gut. Und das Schöne ist, es greift ja auch alles ineinander.
Mhm, so absolut, ja.
Also irgendwie hat alles mit allem zu tun. Deswegen meinte ich auch vorhin mit dem Buch, mit dem Inhalt des Buches, da geht es auch um Müll. Mhm. Ich habe es ganz geil ausgedrückt eigentlich. Mhm. Nein, aber es ging halt um das Netz, ne, in dem die Schildkröte gefangen ist.
Und genau.
Das sind ja auch, tatsächlich gibt es ja auch wirklich echte Szenen, also dass man das sehen kann. Ich muss leider auch sagen, das hat mich ein bisschen daran erinnert, als ich so ein paar Sachen durchgescrollt habe von den nicht schönen Sachen bei dir auf der Seite mit den Korallen und so. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch, war auch kurz davor, ob ich es poste oder nicht, aber ich habe auch jetzt im Urlaub habe ich was am Strand liegen sehen. Ich dachte so, boah, ist das irgendwie ein großer Fischrest oder was war? Es waren leider drei, es waren keine Möwen, sondern, wie heißen die jetzt? Es waren schwimmende Vögel, die aber auch natürlich auch fliegen können. Aber wirklich, nee, aber groß. Und die waren einfach alle drei, also die waren tot, lagen am Strand, weil die halt angespült worden sind von der Brandung. Und die waren alle am den Füßen verknotet mit auch so einer Art Netz.
Mhm.
Und du weißt halt ganz genau, dass die sich alle drei, also man sieht die auch manchmal, wenn man da surft, sitzen die draußen irgendwo auf dem Wasser und die tauchen halt, weil die halt Fische fangen und so.
Ja.
Und du hast genau gesehen, die haben sich hundertprozentig alle drei in dieses Netz mit den Füßen verfangen. Dann können die nicht mehr fliegen. Also die können nicht aus dem Wasser starten, weil die wahrscheinlich auch noch zu dritt aneinander gefangen waren. Und sind halt mehr oder weniger verendet. So. Und dann habe ich auch kurz gedacht, so boah, ich habe es halt einfach mal fotografiert, aber nicht aus Voyeurismus, sondern war so dieses, poste ich das jetzt mal, schreib was dazu.
Oder? Ich sage immer, mach. Ja. Es geht darum, wie gesagt, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen und einfach ein Bewusstsein zu schaffen.
Ich habe mal einen Post gemacht, da bin ich aber, ich habe jetzt keinen Shitstorm dafür bekommen, aber vielleicht habe ich es auch ein bisschen brutal ausgedrückt, aber ich bin tatsächlich am Strand in ein Glas getreten. Glücklicherweise bin ich so gut da drauf getreten, dass das war so ein dünnes, schön, aus diese Weingläser, die sind auch nicht schön dünn.
Ja.
Und ich habe das also das war zum Glück aber so tief im Sand, dass beim Drauftreten gemerkt habe, da ist irgendwas. Und dann habe ich schon dieses Krick gemerkt, konnte aber meinen Fuß noch schnell, also es hatte ich keine Scherben mehr. Also ich habe mich glücklicherweise nicht verletzt, habe das dann aber so, und da ist ja noch so ein Stiel dann dran und so. Dann habe ich so einen Post gemacht irgendwie und habe gesagt, kann man auch vielleicht noch finden auf meiner Seite, wo ich dann gesagt habe, so, ey, ist ja wunderschön, wenn ihr alle hier euren scheiß Wein am Strand abends trinken wollt und so, weil ich halt wirklich sauer war.
Ich kenne den Moment, ja.
Ja, weißt du, aber lasst, und ich habe mich ja nicht mal verletzt, weil, aber ich habe genau gewusst, wenn, das war am dritten Tag, wenn ich da reingetreten wäre, wäre der Urlaub für mich durch gewesen. Du musst dich ja nicht mehr schlimm verletzen, du kannst nicht mehr surfen gehen und der Urlaub ist durch.
Ja, so, absolut, ne? Ja.
Und mit diesem Hass habe ich halt diese Story aufgenommen. Und, aber die Message sollte eigentlich sein, guck mal, ist ja alles cool, aber ey, das ist noch so Glas auch noch, weißt du? So, das
ja,
ist so,
ja, absolut.
Lass es doch nicht da rumliegen. Und man sieht das auch immer mal, also ich muss gestehen, da wo wir sind, der Strand ist relativ sauber. Also klar, was da immer mal angespült wird, sind so Reste von halt, die auf See beim Fischen, ne, also diese auch mal so Netzreste oder so Bojen, so Geschichten, aber du findest zum Glück relativ wenig Plastikmüll. Also da gibt es wenig, aber klar, da liegt auch mal ein Flipflop rum.
Ich sag mal so, ich glaube, wir haben das Problem eigentlich an fast allen Stränden auf der Welt.
Ja.
Aber gerade diese Strände, die halt touristisch genutzt werden, werden halt wesentlich öfter sauber gemacht.
Genau.
Daher ist es da nicht so extrem. Das dauert ja auch mal eine gewisse Zeit, je nachdem, was da jetzt ankommt natürlich. Das hängt dann manchmal auch nochmal mit der Regenzeit zusammen, wenn das dann aus den Flüssen gespült wird, etc. Ja. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem. Ich finde, wir sollten halt einfach, wir als Konsumenten vielleicht ein bisschen mehr auf den Konsum achten und vielleicht auch Dinge kaufen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt in Plastik eingepackt sind. Im Endeffekt bin ich aber eher ein Fan davon, eigentlich die Produzenten zu adressieren und denen eigentlich die Verantwortung zuzuschieben. Mhm. Also ich bin der Meinung, jemand, der oder ein Unternehmen, was Dinge in Plastik einpackt, muss eigentlich auch dafür sorgen, dass sie wieder aus dem Kreislauf entfernt werden. Diese Verantwortung sollte da sein irgendwo. Ist sie natürlich nicht, aber das wäre vielleicht mal so ein Schritt anzusetzen, wo man vielleicht wirklich mal was verändern kann. Ja. Mhm. Aber das sind wir noch weit von entfernt,
Ja. Also du siehst so ein bisschen fragend aus, so wie auch irgendwie
nachdenklich. Nee, ich sehe jetzt gerade so hier Bio-Tomaten in Plastik.
Yeah, genau.
Das, ich mein, das verstehe ich halt gar nicht.
Nee, das ist super.
Ich meine, ja.
Ey, so ist es. Wir müssen auch langsam so ein bisschen, ich hasse diesen Satz, wir müssen zum Ende kommen, aber wir haben uns ja so ein bisschen selbst Zeitdruck gemacht. Mhm. Wir haben noch eine kleine Aufgabe für dich, und zwar aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden wissen, dass es hier eine Jukebox in Sigis Bar gibt, die in Form einer Spotify-Playlist abgebildet wird. So, du hast natürlich auch die ehrenvolle Aufgabe,
einen
Song draufzupacken.
Ja, kannst du auch zwei oder drei.
Okay, mir fallen jetzt direkt zwei ein, und obwohl, mir fallen sogar drei ein.
Ja? Hau raus.
Also einmal Love is My Religion von Ziggy Marley. Sehr, sehr geile Nummer. Den höre ich einfach immer gerne. Macht einfach gute Laune.
Passt auch zu Ziggy's Bar.
Ja, genau. dann habe ich noch einen Song neu entdeckt. Ich muss aber gestehen, ich weiß nicht mehr, wie der Interpret heißt. Aber der Song heißt Woke Up in Bangkok. Mhm. Hört ihn euch an. Der Song ist der Hammer. Ich habe da schon einige mit abgeholt. Und vielleicht mal einen Song, der vielleicht so auch so ein bisschen in diese heutige Zeit passt oder vielen Dingen, die gerade so hier gerade in Deutschland passieren, und zwar von nicht lachen Leute, Reinhard May, Meine Söhne gebe ich nicht, den würde ich gleich mal zum Besten geben, gerade wo das ganze Thema jetzt mit der Wehrpflicht kommt und so, finde ich, ist das ein schöner Song, den man gerade in der aktuellen Situation hören kann, um vielleicht nochmal bewusst zu machen, worum es wirklich geht. Ja.
Reinhard May hat ja auch sowieso nochmal ein kleines, an der einen oder anderen Stelle ein kleines Revival erlebt.
Ja, okay, ja, so, das weiß ich gar nicht. Ja,
doch, aber durch die, kann man ja sagen, durch die Haftbefehl-Doku.
Echt?
Ja, ja, da hat Haftbefehl darüber gesprochen. Und da hat, oder hat einen Song von Reinhard May auch erwähnt, dass er den gerne hört. Und,
ach, krass.
Ja, das hat jetzt voll, also ich fand es aber auch cool. Das hat voll die Wellen geschlagen und der ist sogar dann auch irgendwie nochmal auch in den Charts gelandet, weil halt voll viele Leute
den. Bei uns in der Playlist auch schon.
Bei uns in der Playlist auch gelandet, ja. Genau. Aber der ist dann auch nochmal in den Charts gelandet und ich fand es auch geil, dass Reinhard May, habe ich letztens einen Post gesehen, hat sich quasi persönlich bei Haftbefehl dafür bedankt.
Ach cool.
Also so dieses,
ist auch ein cooler Typ, muss man sagen.
Ja,
ist ein
super
Hammertyp.
Ja, aber es fand ich cool. Mhm. Dann haben wir den zweiten Reinhard May-Song.
Siehst du?
Ja, super. Nee, der macht doch schöne Musik, der Mensch. Dritten haben wir schon. Drei Reinhard May-Songs haben wir. Ach, stimmt. Über den Wolken. Da hast du mich noch korrigiert.
Ich welchen habt ihr noch dann?
Deinen, über den Wolken und in meinem Garten heißt der Song, den auch Haftbefehl.
Okay, den höre ich mir jetzt auf dem Heimweg, höre ich mir den.
Ja, der ist schön, wirklich.
Okay.
Ja, ich muss es kurz machen. Wir werden natürlich alles verlinken, alles, was man finden kann.
Mhm.
Außer natürlich den Film. Das dauert noch ein bisschen, aber.
Aber wenn du weißt, wo der ist, oder dann sagst du uns Bescheid, weil dann.
Dann hau den rein.
Dann hauen wir ihn rein und posten das auch nochmal mit Link oder sonst was in der Story oder so. Das machen wir auf jeden Fall.
Mhm.
Also, wenn der zugänglich ist, dann her damit.
Dann seid ihr die Ersten, die davon
erfahren. Oder auch wenn. Nee, warte, du hast ja auch noch gesagt. Oder wenn es Infos gibt, die du verraten darfst.
Mhm. Genau.
Ja.
Dann die hau ich dann auch raus.
Ja, genau. Irgendwas
dann,
ist.
Dann rühren wir die Werbetrommel.
Auf jeden Fall die Werbetrommel, genau. Aber wir werden auf jeden
Fall. Wir sind ein bisschen schlumpfig manchmal mit manchen Sachen. Wir könnten viel mehr, auch für unsere Gäste noch so, aber wir können nicht aktiv die ganze Zeit suchen. Wenn wir haben manchmal so Flash, dann hauen wir irgendwas raus, wenn wir was sehen. Hm. Aber wenn du zu uns kommst und das schickst, dann sind wir auf jeden Fall dabei.
Immer
das, weil wir nicht immer so up-to-date sind wie die heutige Jugend vielleicht. Und wir sehen es vielleicht, aber dieser Schritt von wir sehen das und wir ist manchmal ein bisschen schwierig. Also
ja, dann mögen wir es
nachsehen.
Ja, aber ansonsten promoten wir natürlich alles. Das Buch auf jeden Fall auch nochmal. Finde ich auch sehr, sehr geil.
Wie gesagt, es geht ja auf jeden Fall noch eine Version an dich. Für deine Tochter war es.
Ja.
Und auch Deutsch oder Englisch?
Oh, gibt es beides?
Englisch. Ich habe auch noch eine englische Version, ne? Lenny the Little Surfer.
Das ist ja geil. Das ist eigentlich zum Englisch
ich,
üben?
Ich mach mal was in deinen Spendentopf und gib mir mal eine so.
Ja, okay. Ja, gerne. Dann machen wir es so. Okay. Sonst,
das soll man dann mein. Ja,
ja, ja, sehr gut.
Das kriegen wir hin. Das ist ja dann. Das habe ich gar nicht gesehen.
Mhm. Habt ihr euch eigentlich mal ein Dings? Ich hab ja jetzt, bin jetzt gerade in Sumatra unterwegs gewesen. Ich habe das Ganze auf Indonesisch übersetzen lassen. Und hab's dort an die Kids verteilt. Das war auch eine sehr, sehr schöne Aktion. Ja, genau.
Geil.
Wenn, wie gesagt, durch Sumatra, wenn ich irgendwo Kids gesehen habe, habe ich da halt ein bisschen mit denen gequatscht und habe denen das Buch geschenkt. Und war auch eine schöne Aktion. Da kommen auch noch ein paar mehr Videos jetzt in Zukunft.
Ja. Geil. Okay, also auf jeden Fall, wie gesagt, aber das werden wir alles verlinken, die auf Instagram folgen, sich die Shop-Seite mal anschauen.
Genau.
Gibt's auf jeden Fall auch sehr, sehr schöne Sachen. Man muss auch kein Surfer sein, Tobi, um die Sachen anzuziehen. Wollte ich nur mal am Rande erwähnt haben, weil du das hast dich
ja... Ich hab ja bald Geburtstag, mein
Freund. Ja, weil du dich ja heute also ein paar Mal beschwert hast, dass wir zu viel Surf-Nerd-Talk gemacht haben, haben wir aber gar nicht.
Ich glaube, es war okay. Eigentlich schon,
nicht beschwert.
Nicht beschwert. Ja, komm, du wolltest kurz rausgehen, hast du vorhin schon was gesagt.
Wenn ihr über Fußball redet.
Ja, alles gut. fand es sehr interessant, wie gesagt, aber es ist auch heute wieder so gewesen, wir beide müssten nochmal auch eine extra Folge nur über das Thema Surfen, das muss dann auch nur derjenige hören, der gerne.
Sehr gerne.
Über Surfen was hört.
Das ist ja vielleicht dann das nächste, dein Surf-Podcast.
Genau.
Ich meine ganz ehrlich,
machen wir dann zusammen.
Ja, den machen wir dann zusammen. Oder du legst mich als Gast ein.
Oder so, ja.
Genau. Wer weiß, kann ja noch kommen. Surf-Podcast, weiß ich
ja,
nicht.
Ja, gut, mit der Thematik, da hast du bestimmt auf jeden Fall auch so
ein Ding. Das wäre natürlich auch eine Überlegung.
Erstens hast du wahrscheinlich genug erlebt auf deinen ganzen Reisen, das, was man hier gar nicht alles so abdecken kann.
Ja.
Plus, wenn du deine Surfer-Freundinnen und Freunde und Bekannte, die kannst du ja auch, und das muss ja nicht so sein, das kann ja auch über Skype oder will ja keine Werbung machen oder was auch immer, und da kann man ja auch über den
der Lenny
Sachstand
hat so kommen, der Lenny hat so kaum noch Zeit, jetzt willst du ihm noch einen Podcast aufschätzen, wenn er einen Podcast selber machen soll. War nur eine Idee vom Tobi, da kannst du ja mal drüber
nachdenken. Vielleicht mache ich lieber noch einen mit euch, schauen wir mal.
Ja, auch das, ne, auch da steht immer das Angebot, eine Bar besucht man nicht nur einmal.
Ganz,
ne?
Genau, so. Ja.
Das ist schon mal ganz wichtig an der Stelle. Wie gesagt, deswegen bedanke ich mich sehr, dass du da warst. Sehr interessantes Thema insgesamt, aber auch alle kleinen Einzelheiten, über die wir gesprochen haben, finde ich sehr, sehr geil. Ich kann das Buch auf jeden Fall jedem ans Herz legen und den Film, wenn er dann für alle zu sehen ist, auf jeden Fall auch. Ich überlasse dir die vorletzten Worte.
Okay, dann ja, was soll ich sagen? Schaut bei mir auf dem Instagram rein, entweder surf.sexy, da ist mein Brand zu finden. Lenny, der kleine Surfer, da promote ich mein Buch hier so ein bisschen. Folgt einfach mal rein, schaut auch gerne mal am Shop vorbei, surfsexy.de. Und wie gesagt, wenn ihr ein Kilo Plastik recyceln möchtet, kauft euch eine Kleinigkeit von surfsexy. Und ja, damit ist, glaube ich, allen ein bisschen geholfen. Nochmal an euch, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, mehr habe ich eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ja.
Das passt doch schon, dann gebe ich an dich ab, Tobi.
Ja, erstmal vielen Dank, dass du da bist, weil ich finde sowas immer wieder inspirierend. Ich weiß nicht, dieses Wort mag ich eigentlich gar nicht so, aber es ist...
Welches Wort? Inspirierend.
Inspirierend. Weil es ist immer so hochgestochen. Dann denkst du so, hast du es noch alle oder was? Was rennst du jetzt hier raus und machst das oder so? Nein, das ist für mich gar nicht der Fall, sondern es ist für mich der Fall, Inspiration ist auch immer so ein kleines Puzzleteil mehr, das man mitnimmt hier aus dem Podcast. Also ich für mich, Steve, weiß ich nicht.
Ja.
Nein, aber Spaß beiseite. Nein, dass man immer wieder so Geschichten hört, die ein neues Türchen, ein neues Fensterchen aufmachen zu Welten, die man vielleicht schon mal gehört hat, aber jetzt aus deiner Perspektive noch mal ein bisschen näher dran ist. Und das, was man wirklich jetzt wortwörtlich eigentlich erstmal nur aus dem Film kannte oder aus einer Reportage kannte, oder dass man das jetzt von dir noch mal so hört und dass man, ja, ich sag mal so, nicht die Welt komplett verändern muss, um irgendwie ein kleines Stück darin zu ändern. Und ich meine jetzt nicht nur in deinem Fall hier um die Ecke, sondern ich trenne jetzt meinen Müll, sondern du hast ja wirklich auch auf der ganzen Welt irgendwie deine Spots, wo du was machst. Und jetzt hast du so viele Stichpunkte. Du hast da die Familie, die mit dir das zusammen macht, mit der Brand und mit dem Plastik. Dann hast du das den Müllsammelkram, sorry, wenn ich das so sage, aber alles so auf den Malediven, wo die anderen vielleicht nur Wein am Strand und den Sonnenuntergang genießen und ein bisschen tauchen, dass man da halt wirklich auch den nächsten Schritt von der eigenen Haustür weitergehen kann und dass man über praktisch eine Leidenschaft wie das Surfen auf die Problematik aufmerksam geworden ist und daraus dann so viel macht und sich so engagiert, das ist meiner Meinung nach sehr, sehr nachahmenswert und bewundernswert. Ich bin immer so ein bisschen nicht betroffen, aber mich ergreift es auch immer so ein bisschen, wenn man so wirklich sich so ein Ziel gesetzt hat und so was über dieses Persönliche auch hinausgeht, sondern wenn man so eine Berufung gefunden hat, zu sagen, okay, da gehe ich komplett drin auf und go for it, ich habe meinen Spaß, aber ich kann auch was Gutes tun, und das ist in dem Fall auch wieder wirklich, die Geschichte muss weitererzählt werden, das muss weitergehen, das muss größer werden, und ich glaube, das ist ein sehr guter Anfang, und das ist sogar mehr als ein Anfang, wenn man sich deinen Film anguckt. Deshalb mach weiter so. Ich guck mir das alles auch nochmal in Ruhe an. Zum Glück haben wir ja den Film auch, den gucke ich mit meinem anderen Sohn dann auch nochmal. Und danke für deinen Einsatz und mach weiter so. Und wenn wir dir irgendwie dich unterstützen können, machen wir das gerne auch. Super. Also.
Ja. Du hast es eben gerade schön gesagt. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, so für mich beschlossen oder einfach gemerkt, dass es viel Freude bringt einfach, wenn man einen Ort besucht, den man besonders findet, dass man ihn einfach schöner verlässt, als man ihn vorgefunden hat. Ja. Und das ist, glaube ich, so, was sehr, sehr bereichernd sein kann im Leben, ja, wenn man das für sich verstanden hat.
Ich glaube, das hast du auch im Film gesagt, man merkt, wie viel mehr es einem gibt, wenn man mehr gibt, als man nimmt. Hm. So, das ist auch hängen geblieben, ja. Das sind eigentlich die schönsten letzten Worte jetzt für diesen Podcast.
Ja, ich schließe damit ab, das habt ihr schön gesagt.
Wenn du alleine bist, hey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar.
Hey.
Frigadelge in Sigis Bar.
Alles frisch
hier. Cowboy Schorle
in Sigis Bar.